Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen. Guest nimmt noch einen großen Schluck aus der Pulle.
Ja.
Wenn man jetzt rülpsen könnte.
Wenn man das machen könnte, wenn man diese Skills hätte.
Ja, dann wäre jetzt richtig was gegangen, aber so bleiben wir anständig. Vorerst.
Aber selbst das wäre ein bisschen unüblich, wenn man jetzt das Mikrofon den Leuten einfach ins Ohr rülpsen. Das machen andere Podcaster tatsächlich.
Wenn ich es könnte, dann würde ich es machen.
Du würdest es machen?
Ja, klar.
Oh mein Gott, Alter. Warum das denn?
Wie, warum nicht? Ja, weil ich es kann. Also ich kann es ja nicht, deswegen, vielleicht gerade deswegen, weil ich jetzt einfach neidisch bin.
Okay, let's wrap up the fart jokes.
Die Leute haben...
Jetzt schon?
Ja, die Leute haben Dings, die hören dich gerade, die haben Ohrstöpsel im Ohr und da willst du reinrülpsen.
Also,
but why?
Das wäre nur beim besten Willen nicht das Unanständigste, was wir jemals gemacht haben.
Ach ja? Wollen wir mal ein Battle auspacken hier, wer die unanständigsten Sachen gemacht hat in meinem Leben?
Hau mal raus. Na, im Leben, nein, es geht ja hier um den Podcast-Kontext.
Aber, Podcast-Kontext, okay.
Ja, hey, ansonsten, Alter, hör mir auf.
Ja, wir wissen ja schon, Lee
jetzt.
War nämlich schon, musste schon an der Autobahn irgendwie mit so einem orangen Overall hier.
Killing is one of the most famous moral no-nos.
Wir wissen nicht, was er gemacht hat, aber der war schon hier in Chains auf jeden Fall.
Das hast du jetzt gesagt.
Chain Gang.
Ja, die Chain Gang.
Lee war der Chain Gang.
Das freut dich also, ja?
Das finde ich geil, ja. Ey, was meinst du, was ich mir hier alles vorstelle hier, Alter? Was du hier alles gemacht hast hier? Hier, du warst bestimmt in so einer Gang hier. Warte mal, wo ist die denn? Jetzt finde ich es nicht, Alter.
Welche Gang?
Ja, Mann, wo sind die denn, Alter? Geil, ach, hier, sowas hier.
That's right! The Russians are doing shit again!
Das ist bestimmt so ein Geldeintreiber. Was ist denn eine Geldeintreiber-Gang?
Genau.
Was meinst du, was ich mir alles vorstelle, wie du dich gerade mit so einem Hubschrauber irgendwie auf so einem Dach abseilst und keine Ahnung, mit da irgendwie so eine
genau.
So einen Diamantenjob übernimmst und so.
Ich war nämlich Ethan Hunt in einem früheren Leben.
Vielleicht, ja.
Mhm.
Vielleicht.
Mhm. Ja, die Bestrafung ist dann nämlich immer an der Autobahn irgendwelche Hecken schneiden, Alter.
Ja, wir haben halt ein angenehmes Rechtssystem hier.
Ja, super entspannt.
Wir wissen es nicht, gegen welches Gesetz Lee verstoßen hat. Vielleicht ist einfach nur das hier.
Yes, it's true. This man has no dick.
Und das ist sehr illegal in diesem Staat. Das könnte es auch sein.
Siehst du? Und schon war das vom Anfang nicht mehr das Unanständigste, was wir gemacht haben.
Ja, hast du auch wieder recht.
So schnell kann es gehen.
Mir fällt gerade auf, dass dieses Sample auf alle Frauen zutrifft. Und ich habe gerade gesagt, die sollten alle verhaftet werden und das ist höchst illegal. Deswegen habe ich gerade aufgerufen, alle Frauen zu verhaften in diesem Staat.
Siehst du? Das kann es nicht sein.
Nee, ich glaube, die Leute würden sich jetzt wünschen, dass du denen ins Ohr rülpst. Das wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen, als das, was ich gerade von mir gegeben habe.
Sag ich doch.
Ja.
Tja, hier.
But remember, no bullshit from thy mouth.
Ist das schön, dass ich hier die Bullet dodge für dich? Und dass ich dich so...
Bullet dodgen? Was?
Naja,
das war doch schon wieder falsch. Mensch,
war das falsch?
Ja, wenn du die Bullet dodgst, dann krieg ich sie ab. Wenn es jetzt darum geht, ob
das ist der Plan.
Gut gemacht.
Was dachtest du denn?
Ja, aber das war ja in diesem Fall nicht so.
Nee,
doch so aber du wolltest doch sagen, dass du die Kugel für mich eingefangen hast, oder nicht?
Ja, ein bisschen.
Wie heißt denn das auf Deutsch, verdammte Axt?
Also
du meinst,
Bresche
take a bullet... Nee.
Doch, ich bin in die Bresche gesprungen für dich.
Das ist, sagt was anderes aus. Wirklich?
Ja, ich weiß. Das heißt mehr so von wegen so...
Wenn du dich halt für jemanden einsetzt oder wenn du...
Oder einspringst irgendwo.
Ja, genau.
Ja.
Ich weiß sogar, wo das herkommt.
Du weißt sogar, wo das herkommt?
Ja.
Naja, jetzt klemme ich auf, ich weiß es nicht.
Das ist tatsächlich aus dem Mittelalter. Mhm. Also auf der Burg war diese Aussparung, ne, die es gab zum... rausgucken.
Ah ja.
Da sind ja dann gerne mal die bösen Jungs reingekommen und das war die Bresche und deswegen musste da jemand in die Bresche springen, um das Loch quasi dicht zu machen.
Ah, das sind die besagten Breschen. So. Interessant. Wieder was gelernt in diesem Podcast.
Mensch, pädagogisch wertvoll.
Ja, da gab es früher so ein Spiel, so ein Oldschool-Spiel, das war glaube ich auf normalen Nintendo, wo du über die Breschen rüberspringen musst, weil immer einer von rechts so Pfeile rübergeschossen hat. Also es war so voll das Oldschool-Spiel, das gab es glaube ich auch auf Gameboy. Ja. Da hat einer von rechts aus dem Turm irgendwie so Pfeile geschossen
ja, und
du
ja,
musst
ja.
dann über die Breschen springen, aber gleichzeitig musst du auch über die Pfeile springen, sonst
ja.
war
der
Pfeil dich getroffen hat.
Ja.
Und in die Breschen darfst du dann in dem Fall natürlich auch nicht fallen, weil da bist du auch tot.
Mhm.
Das hat mich gerade erinnert, weil du diese Kronen da beschrieben hast, wo die Leute mal reinkommen. Das Volk.
Das Volk. Oder die Orks.
Ja, oder die Orks oder die oder hier die Barbaren aus naja, die Wikinger halt, die Vikings oder weiß ich, wer da alles hochklettert.
Die Wikinger halt.
Ja.
Im Zweifel die, ja.
Oder bei Game of Thrones sind ja alle möglichen Völker da hochgeklettert. Wir haben ständig irgendwelche Bogen da angegriffen.
Ja, eben.
Sich gegenseitig.
Siehst du? Da wurde oft in die Bresche gesprungen. Ja, jetzt wissen wir trotzdem nicht, wie es heißt auf Deutsch, dieses taking a bullet for someone.
Nee. Dodging a bullet und taking a bullet for someone.
Nee, dodging ist ja genau das andere.
Genau, haben wir ja gesagt, das sind schon mal zwei Paar Schuhe. Aber es gibt bestimmt ein Redewendungspendant hier in deutscher Sprache.
Ja, bestimmt.
Dodging a
bullet. Ich habe das neulich auch, gerade sind ja unendlich viele Polit-Talkshows hier wegen Wahlen und so. Alter, da hat knallhart neulich einer gesagt, bla bla bla, in einer Nussschale heißt das so und so.
Ach du Scheiße, in der Nutshell, einfach ins Deutsch übersetzt.
Halt eins zu eins übersetzt, wo ich dachte, okay, es muss einen guten deutschen Ausdruck dafür geben, aber ich bin bis jetzt nicht wirklich auf ihn gekommen. Den muss es doch geben.
Ich hatte schon zwei, drei Begriffe, die in Englischen total geläufig sind und wo ich im Deutschen kein Pendant gefunden habe, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie gibt es kein deutsches Wort für bestimmte Sachen. Das ist mir auch schon aufgefallen, das ein oder andere Mal.
Mhm.
Trifft auf mehrere Sachen zu.
Okay, weißt du also auch nicht.
Nee. Wenn wir zum Beispiel sagen, so, was heißt denn relaten zum Beispiel im Deutschen? Wenn du es direkt als relaten bezeichnest.
Ja, es wird ja gerne mal genau so angewendet, ne? Also
eben
meine ich ja mit einem Anglizismus. Das kannst du halt auf Deutsch nur, also auf Deutsch gibt's halt mehrere andere Wörter dafür. Und das kommt eben auf den Kontext an.
Mhm.
Relaten ist halt allgemeiner.
Finde ich auch. Das ist so ein Wort, wo ich gesagt habe, mit dem Charakter kann ich mich relaten, ja, kannst sagen, identifizieren zum Beispiel, oder?
Ja, oder sich verbunden fühlen oder anknüpfen oder.
Ich knüpfe sonst mit dem Charakter an. Ich fühle mich identifiziert mit ihm. Das gefällt mir alles nicht. Relaten ist irgendwie.
Ich fühle mich verbunden mit dem Charakter. Ja, klar, es ist halt dieser
Anglizismus. Das klingt alles so, ja, das klingt komisch. Aber es mag sein, dass es richtig ist. Egal. Egal.
Ja. Ja, ja.
Wir reden sowieso frei Schnauze.
Eben.
Und meistens falsch.
Das macht ja nichts.
Ja. Deswegen sollte das passen. Trotzdem am Ende.
Here's the deal. I'm the best there is. Plain and simple. I mean, I wake up in the morning, I piss excellence.
Ja, jetzt bist du.
Nee, ich meine ja nicht mich, ich meine ja uns hier. Dass wir trotzdem am Ende performen wir trotzdem exzellent, auch wenn es nicht einwandfrei ist.
Ich dachte, du willst jetzt schon hier vorgreifen.
Nee, nee. Ach, du meinst unser Punkteraten?
Ja.
Nein, ich wollte nur darauf hinaus, dass wenn wir halt so Bobfahrer sind und wir stößen mal ab und zu links und rechts gegen, das ist nicht alles so hundertprozentig perfekt, die Fahrt.
Mhm.
Aber wenn wir den Weltrekord am Ende brechen, dann ist doch da alles cool, dann ist doch alles gut gelaufen.
Ja. Das ist schon wieder ein bisschen widersprüchlich, aber ich mag die Message.
Danke. Du wolltest aufs Punkteraten anspielen, wo ich wieder den gloriosen Ausgleich geschafft habe in der letzten Episode.
Ja, ja.
Und jetzt auf die letzten Meter es nochmal richtig spannend wird zwischen uns.
Mhm.
Und auch zwischen einigen anderen Kandidaten da draußen, die mitwetten.
Ja.
Ich habe gesehen, das aktuelle letzte Punkteraten, was ich noch irgendwie online gestellt habe, schon der eine oder andere ist schon abgesprungen.
Wie, hat aufgegeben,
ja,
oder
was? Dem sind die Fälle schon davon geschwommen, sind ja nur noch drei Runden, der sieht da keine Chance mehr. Aber da kann auch was passieren.
Müssen wir jetzt auch noch Trostpreise vergeben, damit die da mitmachen.
Bis zum für Schluss den letzten. Naja, gut, ich kann mir schon vorstellen, weil wenn du rechnerisch nur vier Punkte maximal machen kannst und wenn die sich ausrechnen, dass nur noch drei oder vier Episoden kommen und die zum Beispiel auch 12 Punkte zurückliegen, dann geht ja nichts mehr. Also selbst wenn du irgendwie die volle Punktzahl machst, kann man ja ausrechnen, ob man das noch einholen kann oder nicht.
Ja, ja.
Das ist so wie ich in den Supporter-Episoden, ist ja auch durch.
Ja, verloren. Aber dann.
Aber jetzt dann, schon verloren.
Siehst du, dann gleich das Handtuch zu werfen, ist ja auch Quatsch.
Naja, ja. Was heißt Quatsch? Wozu denn? Also, kannst ja nichts mehr reißen. Ist ja kein Handtuch werfen, ist ja so.
Klar,
ist,
okay, wenn du nicht mehr mitmachst, nicht hast du natürlich das Handtuch geworfen.
Okay.
So, aber wo dieser Ausdruck herkommt, ist offensichtlich, oder?
Ja, Malle natürlich.
Was?
Das sind unsere Malle-Touristen, die öfter mal das Handtuch werfen und zwar auf die Liegen, um sie zu reservieren.
Genau.
Oh Gott. Da kommt der Begriff her.
Ja, sehr schön. Haben wir das auch geklärt.
Also wahrscheinlich aus dem Boxsport.
Ja, ist anzunehmen.
Aber was heißt das denn im Englischen? Das Pendant zu Handtuch werfen?
Das gibt's auch.
I throw my towel oder was? Das habe ich noch nie gehört im Englischen.
Na, also im Boxen gibt's das auf jeden Fall.
Ja gut, klar, die Geste, aber als Redewendung? Also im Sprachgebrauch im Normalen, dass man sagt, ich werfe das Handtuch?
Nee, so nicht.
Meine ich ja.
Ja. Also habe ich zumindest auch noch nie gehört.
Siehste, aber dafür gibt es wahrscheinlich auch ein Pendant, was nicht Handtuch werfen heißt, sondern was aber die Aussage
klar
unterstreicht.
Auf jeden Fall.
Mhm.
I give up.
Das ist zu einfach.
Ja.
Also auch keine Redewendung, I give up.
Nicht wirklich.
Nee. Na gut.
Okay, aber ja, es ist auf jeden Fall spannend. Deswegen ist jetzt jede Episode hier, könnte entscheidend sein.
Alles zählt, jede Episode, jede Rezension, jeder Film, den wir hier bringen, zählt.
Schön,
spektakulär.
Schön Druck aufgebaut, ja.
Ja.
Okay, ich hab's letztes Mal angefangen, ne?
Ja.
Dann würde ich vorschlagen, du fängst an.
Okay, gleiches Recht für alle. Dann mache ich jetzt den Start. Und komme mit einem Film aus dem Jahre 2016. Und ich glaube, wenn du das Plakat sehen würdest und den Filmtitel liest, wäre das wahrscheinlich nicht etwas, was du dir angucken würdest.
Mhm.
Denn der Film heißt Loving. Und auf dem Plakat sind zwei sich umarmende Menschen. Ein Mann und eine Frau.
Ja.
Ist das etwas, wo du bei Video World jetzt zum Cover greifen würdest? Würdest sagen, den hier möchte ich haben.
Ich drück mal den.
Yeah, we understand each other, but we also very much want to kill each other.
So sieht's aus.
Aber du hast leider recht. Also, das wäre auf jeden Fall ein harter Upturn.
Wäre ein harter Upturn.
Ja, klar.
Harter Upturn. Gefühle? What the fuck?
Ja, nee, ich meine, was soll denn das aussagen?
Wie, was soll das aussagen?
Loving und dann sehe ich da zwei sich umarmende Menschen.
Okay, siehst du, weil so, du wärst nämlich komplett auf der falschen Fährte.
Verrückt.
Denn dieses
Loving. Es gibt einen Twist.
Es gibt einen Twist, ja. Denn es geht um ein Ehepaar namens Mildred und Richard Loving.
Boah.
Siehst du?
Wahnsinn.
Das ist der Nachname der beiden.
Das ist ja verrückt,
ja.
Ey. Mensch.
Und du würdest denken, ich verschmäh diesen Film.
Und jetzt geht's
Loving.
Um,
was ist das für ein Titel?
Aliens und
das wäre ein extremer Plot-Twist. Ganz so weit geht's nicht. Denn es geht um Liebe.
Mensch, wirklich?
Es ist ja Mensch.
Unglaublich.
Regie und Drehbuch des Ganzen, Jeff Nichols. Das ist der Regisseur von Take Shelter, den wir beide gesehen haben. Und von Matt. Kennt auch der ein oder andere hier mit Matthew McConaughey. Der hat den Film Loving inszeniert. Und es spielen auf jeden Fall das Ehepaar Loving wird gespielt von zwei Leuten, die du auf jeden Fall kennst und magst. Die eine ist Ruth Negger.
Mhm.
Oscar nominiert übrigens für die Rolle hier.
Ach echt?
Ja. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Der Herr Joel Edgerton.
Mhm.
Die spielen Mildred und Richard Loving. Und
hast du den mit deiner Freundin gesehen?
Nee, den habe ich nicht mit meiner Freundin gesehen. Das ist einer der Filme, wo sie sagen würde, guck mal alleine. So
okay.
Viel habe ich ja hier schon irgendwie.
Naja, nur manchmal überredest du sie ja zu anderen Sachen.
Ja, es hat mich ein bisschen gewundert, dass die auf hier Benjamin Button Bock hatte.
Ja.
Loving ist so ein Film, da brauche ich sie gar nicht erst zu fragen, da ist sie raus. Da ist sie wie du. Die sieht das Cover, die sieht den Titel. Nope.
Ja, sehr sympathisch.
Gefällt dir.
War das dann so ein Badewannenfilm?
Das war kein Badewannenfilm.
Mensch.
Ja.
Romantik-Guess? In voller Montur hier
genau.
Auf dem Beamer.
Ja.
Loving.
Ja, ganz alleine vom Beamer. Nee, nicht vom Beamer, vom Fernseher mit einer Tüte Chips hat sich Loving angeguckt.
Mhm.
Mildred und Richard sind ein Paar und die beiden lieben sich. Ist interessant besetzt, weil Ruth Negger kennen wir ja aus Preacher und ist ja mega tough. Und hier ist sie sehr, sehr schüchtern und redet sehr leise und ist eher so ein scheues Mädel.
Okay.
Und Joel Edgerton ist vom Gemüt und vom Intellekt ein bisschen einfach. War früher Rennfahrer, arbeitet jetzt auf dem Bau. Was nicht heißen soll, dass alle Leute, die auf dem Bau arbeiten, einfach sind. Also nichts gegen Handwerker. Aber er ist halt so ein Typ, ist halt nicht so die hellste Kerze.
Mhm.
Ja? Und die beiden lieben sich.
Wie oft willst du das noch sagen?
Und wenn die,
ich hab's jetzt schon gekauft. Also, Wirklich, schon beim zweiten Mal habe ich gedacht, ja, ich glaube, die lieben sich wirklich.
Wenn du das Plakat sehen würdest, hättest du schon gar keinen Zweifel daran, dass die beiden sich lieben.
Also, da heißen die auch noch Loving,
Mensch. Da wärst du schon voll intrigued.
Nomen est omen.
Da wärst du schon überzeugt. Ja, aber man sieht natürlich, wie die irgendwie privat irgendwelche Rennen fahren und die beiden stehen halt da und küssen sich und so und das ist nichts dabei und alles ist cool. Problematisch wird das Ganze.
Wer fährt jetzt Rennen? Was?
Naja, es gibt so diese privaten Rennen, wo sich irgendwelche Jugendlichen halt irgendwie Rennen liefern.
Ja.
Und er war ja auch ehemaliger Rennfahrer und ist da so ein bisschen involviert und steht da und guckt sich das an. Und die küssen sich und keiner sagt was. Es gibt halt keine Probleme zwischen den beiden.
Okay.
Weil das Problem ist, wir haben das Jahr 1958.
Aha.
Und bis dahin läuft es relativ glimpflich ab, aber dann macht Joel Edgerton Rolle eine bestimmte Sache, nämlich er macht ihr einen Antrag. Und sie sagt yes. Und sie heiraten. Und so weit, so normal. Aber das Problem ist, wir haben 1958, wir haben Virginia und unser Paar hat verschiedene Hautfarben.
Mhm.
Und mitten in der Nacht werden dann beide aus dem Bett geholt und vom Sheriff ins Gefängnis gesperrt. Der ist übrigens super krass und das ist ein Schauspieler, den ich extrem mag und extrem charismatisch finde. Martin Shockers. Der hat schon in Bourne-Verschwörung mitgespielt, der hat in Königreich der Himmel mitgespielt, den hast du bei Noah gesehen. Wenn du den siehst, kennst du das Gesicht auf jeden Fall, den finde ich super.
Mhm.
Und der hat hier zum Beispiel im Moment, wo Joel Edgerton vor ihm sitzt, in diesem Sheriff-Büro, und er guckt sich halt die Unterlagen an, murmelt halt in sich nein und sagt halt so, ja, ich kann es halt nachvollziehen, dass du verwirrt bist, Junge, weil du bist in einer Gegend aufgewachsen, wo sich, ich zitiere jetzt nur, wo sich irgendwie Neger mit Weißen vermischen und dann Indianer mit Weißen und das Blut weiß nicht mehr, wo es hingehört. Irgendwie sowas. Und ich da denke, okay, krass. Und er murmelt es so vor sich hin und hält da diesen Vortrag. Das heißt, er ist halt hochgradig rassistisch, sperrt die beiden weg. Weil das Problem ist, es gibt ein Schnellgericht und die beiden kriegen eine Geldstrafe. Es ist nämlich gesetzlich verboten, das wusste ich nämlich nicht, eine gemischtrassige Ehe einzugehen im Staate Virginia im Jahre 1958.
War es verboten, ja.
Da war es streng verboten und es stand halt unter Arrest und unter Strafen.
Mhm.
Und die beiden haben dagegen verstoßen. Und die verstoßen auch ein zweites Mal dagegen, weil die nämlich weiterhin zusammen wohnen und zusammen in einem Bett schlafen. Und dann gibt es nochmal ein Gericht und nochmal eine Verhandlung. Und dann heißt es, sie dürfen sich nicht mehr in Virginia zusammen sehen lassen. Ansonsten werden die für 10 Jahre weggesperrt.
Okay.
Also weder in Virginia und schon gar nicht zusammen.
Mhm.
Das ist die Ansage, die die beiden kriegen. Wegen diesem unfassbaren Gesetz, das halt in erster Linie besagt, dass Kinder von gemischtrassigen Paaren verunreinigt sind und als Bastarde bezeichnet werden. Und um das zu umgehen, sind solche Ehen halt gesetzlich untersagt. Was schon eine krasse Nummer ist.
Ja. Weil das ist halt einfach Mörder überholt, ne? Ich meine, das stammt ja aus wahrscheinlich von vor ein paar hundert Jahren.
Ja.
War da natürlich schon, ging gar nicht klar. Aber da geht's ja in einigen Filmen drum, dass die Gesetze in den Südstaaten nur sehr spät überholt wurden.
Ja, wenn man mal bedenkt, wenn man mal zurückblickt, ich meine, das Einzige, was die Schuldsprache war in diesem Szenario, ist, dass die beiden sich lieben und geheiratet haben.
Mhm.
Okay, jetzt habe ich es wieder gesagt, aber
ich glaube, sie lieben sich.
Sie lieben sich und dafür werden sie halt verhaftet. Und dieses Paar Loving wendet sich, weil die nämlich nicht außerhalb ihrer Familie und außerhalb von ihrem Haus und da, wo sie groß geworden sind, nämlich in einem anderen Bundesstaat irgendwie groß werden wollen, in so einer Stadt, wo es denen überhaupt nicht gefällt und wo die Kinder in Gefahr sind, weil die auf der Straße spielen und so weiter und weil es da viel belebter ist als jetzt da, wo die halt aufgewachsen sind in Virginia. Wenden die sich an 2 Anwälte von der UCLA.
Mhm.
Und
warum ausgerechnet UCLA?
Naja, weil da nämlich 2 junge Anwälte sind, die da relativ motiviert sind, den Fall zu lösen.
Weil ist ja schon eine Ecke weg.
Ja, es ist eine Ecke weg. Aber da sind halt 2 gerade von der Uni runter und die sind halt motiviert, diesen Fall zu übernehmen, weil die wittern hier das Potenzial, dass das Ganze vielleicht landesweit für Furore sorgen könnte.
Mhm.
Und deswegen geht es auch nicht darum, dass die keine Anwälte bezahlen können, sondern die wollen das machen, um Karriere zu machen. Und die schlagen teilweise richtig krasse Sachen vor, weil einer der Vorschläge ist, dass die sich nochmal von dem besagten Sheriff verhaften lassen zum 3. Mal, um dann in Berufung gehen zu können.
Alter.
Das ist zum Beispiel der erste Plan, den die vorschlagen, wo ich erstmal dachte, bitte was? Also die sollen absichtlich wieder zurück ins Land, sollen den Sheriff provozieren,
ja,
dass der sich verhaftet
und dann bist du ja automatisch 10 Jahre im Knast.
Eben, es ist halt keine Garantie, weil du weißt ja nicht, wie die Verhandlung dann letztendlich läuft.
Ja.
Und darüber handelt der Film. Viel mehr will ich hier nicht verraten. Ist eine wahre Geschichte, das heißt, die beiden gab es tatsächlich.
Das habe ich mir fast gedacht, ja.
Und produziert wurde der Film von Colin Firth. Weil der hat nämlich eine Doku gesehen aus dem Jahr 2011, die auf dem Stoff hier basiert. Die heißt The Loving Story. Und er persönlich engagierte Jeff Nichols, der hier diesen Film inszenieren sollte. Das ist einer der Produzenten.
Okay.
Gab Standing Ovations in Cannes. Und man kann dem Film nicht wirklich viel vorwerfen. Also ich finde es auch sehr positiv, dass wir dem Titelpaar folgen. Das heißt, das wird jetzt kein Gerichtsdrama.
Ah, okay.
Das entwickelt sich nicht in die Richtung, dass es dann vor Gericht spielt oder so. Mhm. Sondern wir sind schon primär bei unseren beiden. Und alles, was so die Anwälte und so, was da passiert, das ist mehr beiläufig. Oder wird ein paar Szenen abgehandelt. Das wird jetzt nicht zum Gerichtsdrama. Aber irgendwie bleibt der Film unterm Strich in meinen Augen einen Tick zu glatt. Also er berührt dieses Titelpaar, auch wenn die beide toll spielen, nur sporadisch. Und irgendwie bleiben die beiden blass, finde ich. Mhm. Also es ist so, das ist wirklich alles solide und ist ein guter Film, aber geht jetzt auch nicht tiefer. Mhm. Macht aber auch irgendwie alles richtig. Joel Edgerton und Ruth Negga spielen super. Du hast Nebenrollen, habe ich ja gesagt, Martin Chockers und da haben wir noch Bill Camp.
Okay.
Nick Kroll.
Irgendwie auch immer.
Genau, ja. Nick Kroll spielt einen der beiden Anwälte, die beiden vertreten, ja. Sieht aber auch.
Das funktioniert?
Funktioniert. Sieht auch viel jünger aus hier. Den kenne ich ja prima aus Komödien.
Ja, ich kenne ihn nur aus Komödien, glaube ich.
Und ich glaube, zum fünften Mal mit Jeff Nichols zusammengearbeitet. Michael Shannon ist auch wieder am Start.
Geil.
Wie schon in Take Shelter, spielt hier auch mit.
Mhm.
Also durchaus auch gut besetzt in Nebenrollen.
Hm.
Loving.
Ja. Klingt nicht schlecht, aber. Irgendwie will ich den trotzdem nicht sehen. Also Michael Shannon ist jetzt schon echt ein Riesenargument.
Ja,
für mich?
Ist 5 Minuten ungefähr zu sehen im Film.
Ach,
falls okay. Ich das Argument, nicht, dass du sagst, ich habe dich verarscht.
Ja, wie lange geht der Film?
123 Minuten.
Oh fuck. Okay.
Ja, geht knapp 2 Stunden. Aber ist schon, also Joel Edgerton spielt das schon cool, weil der spielt wirklich so ein, redet halt nicht viel und murmelt eher so in sich rein, weißt du, ist halt, wird halt nie laut, aber ist halt so, du merkst halt so, der ist halt nicht so, der ist halt ein bisschen dümmlich so.
Mhm.
Der spielt es gut. Hat also blond gefärbte kurze Haare, blonde Augenbrauen, was auch total untypisch für ihn aussieht.
Okay, krass.
Ruth Negga auch so, habe ich ja gesagt, auch komplett gegen den Strich besetzt, weil ich ja sie total tough kenne und hier eher ein scheues, ruhiges Mädchen spielt. Mhm. Also ist kein schlechter Film, aber halt irgendwie zu glatt. Du hast halt schon viele, viele Filme mit der Thematik gesehen, die in den 60ern spielen und die bestimmte Skandal, also das Gesetz selber, was ich da erfahren habe, das kannte ich nicht, das wusste ich nicht und das ist schon auf jeden Fall sehr erschütternd. Ich meine, wir nähern uns ja langsam da an, dass jeder sämtliche Person heiraten kann, in die er verliebt ist oder mit der er sein Leben verbringen will, egal welches Geschlecht und egal was für eine Person das ist, aber selbst dieses Gesetz wurde erst vor kurzem erlassen, so weißt du, dass Männer zum Beispiel auch heiraten dürfen oder gleichgeschlechtliche Frauen und so. Und also die Mühlen malen langsam und im Grunde genommen war diese Thematik aus dem Jahre 1958 vor ein paar Jahren immer noch aktuell in einer anderen Hinsicht. Insofern ist schön, dass sich da so ein paar Sachen tun, weil ich finde, jeder soll jeden heiraten, den er will.
Ist auch so.
Da soll nicht
aber
das Gesetz dagegen
macht
stellen.
Jetzt halt den Film nicht zwangsläufig besser, ne?
Nee, das macht den Film natürlich nicht besser. Deswegen, ich habe ja gesagt, was mir gefällt, ich habe gesagt, was mir nicht gefällt. Das ist jetzt nicht der beste Vertreter im Genre, aber ist ein guter Film.
Okay.
Müsste eigentlich jetzt klar sein, welche Richtung ich tendiere. Mhm. Biografie, Drama, Liebesfilm, ab 6 freigeben, IMDb 7,0. Hat einen Metascore, keinen schlechten, 79.
Null.
Rotten Tomatoes 7,6. Und die Audience ist bei einer 3,8, also ist alles okay. Letterboxd, übliche 3,5.
Oh ja, aber auch da immerhin.
Geht.
Mhm. Ja, wahnsinnig begeistert klangst du nicht. Ich glaube, du bist bei 7.
Ja, dann steigen wir mit einer 0 rum rein. Das ist richtig, ist eine 7 noch geworden.
Wunderbar.
Nachdem ich da gependelt habe zwischen einer 6,5 und einer 7, war es diesmal die optimistische Variante. 7 kriegt er noch von mir. Nicht zu viel erwarten, aber so für Drama-Fans und für Fans von dem Stoff. Man kann das machen.
Okay. Kommen wir zu meinem Film.
Mhm.
Der ist aus dem Jahr 2008. Und es geht ebenfalls um ein Paar, das sich liebt.
Aha. Gefühlwochen bei den Banausen. Ja. Emotions.
Weil auch bei mir steht hier Drama und Romance im Genre.
Was ist denn jetzt los?
Tja. Nicht zu vergessen, Comedy steht auch mit drin.
Ach so, okay, da ist es. Huh. That guy's easy to please. Da sind wir wieder angelangt.
Ja. Ist dann doch eher einer aus der Schiene. Ich glaube, du kennst ihn auch. Er heißt Forgetting Sarah Marshall.
Ah, den kenne ich ja.
Sehr schön.
Den habe ich mir erst in diesem Jahr tatsächlich gekauft.
Aber du hast den schon mal gesehen.
Gesehen habe ich ihn früher, ja, und dann erst dieses Jahr gekauft.
Ah, okay.
Das ist vielleicht ein kleines Statement.
Ach so, ja. Bei dir nicht so hoch im Kurs?
Ja, wenn ich mir so Filme Jahre später kaufe, dann sind das meistens so Filme, wo ich sage, wo ich beim ersten Mal gucken oder beim Gucken gesagt habe, ja, ja, dann aber musst du nicht kaufen, aber dann irgendwann den Film sehe und denke so, na komm, kaufst du doch.
Mhm.
Also so nicht ganz oben.
Ja. Ja, kann ich verstehen.
Ja, letzte Sendung hier, gleich unter brennender Sonne, gleich bestellt nach der Sichtung.
Mhm.
Das ist zum Beispiel ein ganz anderes Statement.
Ja, na klar, verstehe ich.
Bei dir war es eine Erstsichtung, oder?
Nee.
Auch schon gesehen?
Ja, ja, auch schon mehrfach tatsächlich.
Mehrfach, okay.
Cool. Ja. Auf Deutsch heißt der unglücklicherweise nie wieder Sex mit der Ex. Warum, Alter? Was ist da los?
Schlechter.
Ja.
Das ist wirklich ein schlechter deutscher Titel.
Ja, total. Aber gut. Es geht um Peter. Peter Bradder, der ist Musikkomponist fürs Fernsehen. Also der arbeitet an so einer Serie und macht da eigentlich immer die gleiche belanglose Hintergrundmusik, die immer ganz ominös und düster sein soll. Das ist so sein Trademark. Und er ist seit 5 Jahren zusammen mit der Hauptdarstellerin dieser Serie, besagte Sarah Marshall, gespielt von Kristen Bell. Peter wird gespielt von Jason Segel.
Der, glaube ich, war so ein bisschen sein erster Solofilm, so abseits von How I Met Your Mother, wenn ich mich nicht täusche.
Genau das. Und das ist hier auch sein Drehbuchdebüt.
Er hat das Drehbuch geschrieben?
Jason Segel hat das Drehbuch geschrieben.
Okay.
Na, Regie hat Nicholas Stoller geführt. Der hat 11 Credits, hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gemacht, aber der gibt hier auch sein Regiedebüt.
Interessant.
Produziert ist das Ganze unter anderem von Judd Apatow. Und
das passt.
Ja, eben. Da kam ja auch noch ein bisschen was nach aus der Ecke in den Jahren danach. Also zurück zur Handlung. Peter und Sarah sind ein relativ glückliches Paar, aber wir sehen am Anfang so eine Montage, wo eben ihre Beziehung so kurz zusammengefasst wird. Und wir sehen, das ist nicht mehr alles so wahnsinnig leidenschaftlich. Und es gibt zwar keine großen Streitmomente, aber da ist halt einfach nicht mehr so wahnsinnig viel Leben in der Beziehung.
Die Luft ist raus.
So ein bisschen, ja. Zumal Sarah halt auch ein wahnsinnig wildes Leben hat, ne, mit ihrer Prominenz und dieser Serie, die schon seit vielen Staffeln sehr erfolgreich läuft.
Mhm.
Und er eben als Typ neben ihr immer, aber halt auch nie groß im Vordergrund, weil er da eben diese belanglose Musik für macht. Und so hat er seinen Steady Paycheck, wie er sagt. Aber es ist eben weit entfernt von der kreativen Erfüllung. Ja, und dann ist er eines Tages zu Hause, ist gerade dabei, sich umzuziehen, ist demzufolge nackt. Da kommt Sarah Marshall rein, weil die hat sich davor telefonisch angekündigt und er war eben gerade, hat aufgeräumt und kommt gerade aus der Dusche, ist deswegen eben nackt.
Mhm.
Und dann kommt sie rein und macht erstmal Schluss mit ihm.
Natürlich eine legendäre Szene aus dem Film, das muss man mal sagen.
Und jetzt gibt ihr das, weil Jason Segel ja das Drehbuch geschrieben hat.
Mhm.
Die ganze Geschichte ist inspiriert von seiner Trennung von Linda Cardellini.
Er war mit Linda Cardellini zusammen?
Ja, Mann.
Okay, das habe ich nicht gewusst.
Du hattest aber neulich die Serie, in der die sich wahrscheinlich kennengelernt haben.
Ja klar, Freaks and Geeks.
Weil Freaks and Geeks, da waren die beide dabei.
Da waren die beide sogar liiert in der Serie.
Ah ja, siehst du.
Ist ja witzig.
Na, dann ist ja naheliegend, weil die waren tatsächlich auch ein paar Jahre zusammen.
Okay.
Und diese Beziehung oder beziehungsweise diese Trennung hat dieses Drehbuch inspiriert. Er hat aber wohl auch in einem Interview darauf hingewiesen, dass diese Trennungsszene, wo er nackt ist, dass die aus einer anderen Beziehung stammt.
Ach so.
Und dass das nicht mit Linda Cardellini der Fall war.
Da Best auf seiner Trennungsszene.
Hatte er wohl was an. Ja, also er hat das sogar in einem Interview so beschrieben, dass er meinte, als er nackt war und seine damalige Freundin sich von ihm getrennt hat, hat er schon währenddessen dran gedacht, der so, okay, hoffentlich ist es bald vorbei, weil das ist so absurd, das muss ich sofort aufschreiben.
Okay.
Ja.
Aber es ist krass, war das so, dass so Persönlichkeiten, die so im Rampenlicht stehen, teilweise so diese Trennungsgeschichten und diese peinlichen Momente dann so in Songs verarbeiten, wie Ed Sheeran, ja, die Beziehung mit Taylor Swift und so.
Mhm.
Der hat auch einen Song daraus geschrieben, so wie die sich dann getrennt haben und wie sie erstmal ihn geteased hat und so und sie sich dann aus Luft gemacht hat. Und dann bringen die das halt so in die Öffentlichkeit. Ich finde es halt immer komisch, wenn die das dann so einfließen lassen.
Ist auch, auf jeden Fall.
Oder?
Also, zumal eben, es ist jetzt halt inspiriert davon, ne? Kann jetzt mutmaßen, wie viel davon dann tatsächlich drin gelandet ist, aber eben wenn er dann halt sagt, diese Trennungsszene, wie sie im Film ist, gab es in veränderter Form wirklich. Das ist schon, ja, ziemlich krass.
Denke auch.
Naja, eben, und dann kommt es zu dieser Trennung und ja, Peter wird der Boden unter den Füßen weggezogen und er fällt in ein tiefes Loch und ist dann erstmal ein paar Wochen echt ziemlich depressiv unterwegs und weint sehr viel und will das Haus nicht mehr verlassen und versucht dann unter Leute zu kommen und sein Bruder, gespielt von Bill Hader, unterstützt ihn auch, so gut es geht. Aber ja, Peter ist halt einfach sehr traurig und hat ein gebrochenes Herz.
Er fällt da erstmal in die Bresche.
Ja, willst du nicht noch irgendeinen Knopf drücken, so um das zu untermalen?
Who put that bright idea in your head?
Ja, danke.
Ist okay?
Ja, passt. Ja, und sein Bruder unterbreitet ihm dann auch den Vorschlag, der sagt, hey, wenn dich hier alles an sie erinnert, weil das ist sein großes Problem, egal was er macht, er wird an Sarah Marshall erinnert.
Mhm.
Sagt sein Bruder, dann fahr doch weg, geh in Urlaub, spann dich irgendwo aus, so, weil das entspann dich irgendwo, ruh dich aus, weil so geht's ja nicht. Und dann sagt er, ja, Sarah hat mir immer von so einem Ort in Hawaii erzählt, der soll total toll sein. Und der so, nee, Alter, das ist genau falsch. Hallo, du gehst doch jetzt nicht dahin, was sie dir empfohlen hat, dann erinnert dich doch erst recht alles an sie.
Mhm.
Und dann sagt er, du kannst doch in die Alpen oder sonst was. Und er so, was? Nee. Und ja, irgendwo, wo es warm ist. Und er so, ja, dann geh halt doch nach Hawaii, so ist ja egal. Und dann geht er nach Hawaii. Und kaum in Hawaii angekommen, läuft ihm natürlich seine Ex über den Weg. Und an ihrer Seite ihr Neuer.
Hm.
Weil Sarah Marshall hat sich nämlich ganz schnell den Musiker Aldous Snow geangelt. Und der wird gespielt von Russell Brand.
Hm.
Und der ist schon so ein bisschen das heimliche Highlight des Films. Weil Aldous Snow, diese Figur, ist halt, glaube ich, schon auch recht nah an Russell Brand angelegt.
Der spielt sich fast immer selber. In jedem Film spielt er sich eigentlich selbst.
Er ist halt so ein sehr extrovertierter Musiker, der völlig über die Stränge schlägt und jahrelang sehr viele Drogen konsumiert hat und das jetzt hier natürlich aber auch ein Riesenthema ist, dass er gerade seit ein paar Jahren clean ist.
Mhm.
Und der ist halt ja wenig feinfühlig unterwegs. So Empathie ist einfach nicht im Repertoire. Und der ist jetzt halt der Neue an der Seite und deswegen kommt es dann natürlich zu zahlreichen peinlichen Aufeinandertreffen. Und eine Rolle spielt dann natürlich auch noch die Figur von Mila Kunis. Die spielt nämlich die Hotelangestellte Rachel. Und da bahnt sich dann so ein bisschen was zwischen Peter und Rachel an. Und da haben wir dann diese Viererkonstellation, die natürlich für sehr viele peinliche und mitunter auch lustige Momente sorgt.
Mhm.
Ja. Unterstützt wird das Ganze, wie gesagt, eben von Bill Hader. Dann haben wir noch Jack McBrayer. Hier wieder Kenneth aus 30 Rock.
Ah, siehst du, ich kann mir den Namen merken. Ich wüsste nicht, wer das ist jetzt.
Ach so, okay, ja.
Jack McBrayer, muss ich mal merken.
Der ist nämlich auf Flitterwochen mit seiner Frau.
Hm.
Und die haben das Problem, dass das mit dem Sex einfach nicht so wirklich klappt. Ja, weil die Figur von Jack McBrayer sehr gläubig ist und da läuft dann einiges schief.
Hm.
Das geht auch den ganzen Film über und Jonah Hill ist noch dabei. Hier als Kellner. Der so ein wahnsinnig krasser Aldous Snow-Fan ist. Deswegen kommt es doch auch zu der einen oder anderen lustigen Szene. Und der Partner, der dann auch immer wieder in der Serie von Sarah Marshall gezeigt wird, ist William Baldwin. Das ist eigentlich auch ganz nett.
Mhm.
Ja, und so geht das. Eine Stunde 51 Minuten. Für meinen Geschmack echt ein Tick zu lang. Also ich finde vor allem so im letzten Drittel geht ihm so ein bisschen die Luft aus.
Es gibt wenig Komödien, wo du bei einer Stunde 51 nicht sagen würdest, das ist ein bisschen zu lang. So, ich finde, Comedy sollte man schon so auf diese, sollte man sich so an diesen 90 Minuten wirklich orientieren, an diesen Standardzeit. Das ist so ein Genre.
Nee, ich finde, guck mal, Bridesmaids ist auch so an die 2 Stunden lang.
Ja, klar. Es gibt Ausnahmen, also, aber meistens, wenn du hörst, so Richtung 120 Minuten eine Comedy, da gibt es schon die eine oder andere Stelle, wo du sagst, hätte man kürzen können.
Anchorman ist auch recht lang.
Ja, geht er länger?
Also auf jeden Fall länger als 90 Minuten.
Okay.
Aber egal. Zur Besetzung habe ich alles gesagt. Aber tatsächlich ist es so, dass als Jason Segel das Drehbuch geschrieben hat, hat er die Figur von Aldous Snow mit Charlie Hunnam im Kopf geschrieben.
Charlie Hunnam, okay. Mhm. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen in der Komödie, aber gut. Ich weiß nicht.
Ach ja. Na, war er nicht auch bei Guy Ritchie mit bei?
Ja klar, bei The Gentleman.
Eben, das war ja schon auch recht komödiantisch angelegt, zumindest.
Ein bisschen.
Ja. Du, wie auch immer, Russell Brand ist geworden und hat da auf jeden Fall, wie gesagt, das Highlight des Films hingelegt. Mhm. Ansonsten geht es hier natürlich sehr stark um die Dynamik eben zwischen diesen vier Hauptfiguren. Als Universal den Film promotet hat, da sind die so ein bisschen oldschool-mäßig mit Flugzeugen hingegangen und haben an den Himmel geschrieben, ne? I hate you, Sarah Marshall. Mhm. Jetzt gibt's natürlich leider im echten Leben recht viele Sarah Marshalls.
Okay. Da gab's Protest, ja.
Was halt zur Folge hatte, dass sich da sämtliche Ehemänner, Freunde oder auch Verwandte von Sarah Marshall bei den jeweiligen Sarah Marshalls gemeldet haben und das halt so ein bisschen eine Welle losgetreten hat. Und dann gab's natürlich Beschwerden bei den entsprechenden Behörden. Mhm. Aber ja, ne, First Amendment. Du kannst sagen, was du willst. Deswegen konnten die da nicht wirklich gegen angehen. Aber damit haben die halt den Film promotet und das war, ja, so ein bisschen. Wobei ist die Frage, ob es damit schiefgegangen ist oder ob es nicht erst recht funktioniert hat. Mhm. Ja, wie auch immer. Kannst du dich an diese Szene erinnern, wo die zu viert beim Essen sitzen und es um einen Film geht, den Sarah Marshall gemacht hat vor ihrer Serie? Vor der Serie. Wo es um Telefone geht, Handys, die dann die Menschen umbringen. Und die sich drüber lustig machen, dass das ja eigentlich gar nicht geht und so.
Ich erinnere mich ganz dunkel.
Ja.
Das ist lange her, 2009 habe ich ihn gesehen.
Das Schöne ist, die haben die Szene, also Jason Segel hat die Szene geschrieben, ohne zu wissen, dass Kristen Bell 2006 einen Film gedreht hat, wo das tatsächlich ziemlich genau so, also ziemlich ähnlich so ist. Okay. Da geht's um so ein störendes Funksignal, was eben auch tödlich ist. Und ja, der Film heißt Pulse. So tiefroten Metascore und so, muss auch echt ein übler Scheiß sein. Irgendwie ein Remake von einem asiatischen Film.
Pulse, ist es der mit John Cusack und Samuel L. Jackson?
Nee. Was?
Doch, da ging's darum.
Okay, warte mal.
Den hab ich sogar gesehen. Aber ich...
Nee, ist das so ist alt? Nicht, da war doch nicht John Cusack, aber nee, der 2006. Also das asiatische Original ist von 2001. Hm. Pulse, du bist tot, bevor du stirbst. Ausrufezeichen. Metascore 27, ey. Der Kristen Bell, Rick Gonzalez, Christina Milian, Alter. Nee, da ist Octavia Spencer ist noch dabei.
Nee, den habe ich verwechselt mit irgendwas.
Ja.
Aber auf jeden Fall auch dieser Zombie-Film, den ich gerade im Kopf habe mit John Cusack und Samuel L. Jackson, da ging es auch um Handysignale und dass da
okay.
Es war ein ungefähr ähnliche Story auf jeden Fall.
Ja. Aber eben, also dieses asiatische Original, das soll richtig gut sein. Mhm. Ich glaube, das ist japanisch. Ja. Ja, wie auch immer. Da gibt es halt eine Szene, wo die sich voll drüber lustig machen und das Schöne daran ist, dass sie halt ja, in echt einen ähnlichen Film im Repertoire hat, der halt auch nicht besonders gut ankam.
Meta.
Total. Ja, eben. Und ich meine, es ist schon irgendwie eine geile Komödie. Für Komödienverhältnisse ist aber wirklich die Schlagzahl an Witzen relativ weit unten angesetzt. So, ne? Die Gags sind hier schon eher rar gestreut. Mhm. Und deswegen geht der wahrscheinlich auch noch irgendwie als Rom-Com durch. Aber es ist schon interessant, weil in Deutschland ist er ab 12 freigegeben. Und ich habe es jetzt leider nicht mehr rausgesucht, weil der müsste eigentlich Rated R sein, weil du siehst hier so oft den nackten Schwanz von Jason Segel. Deswegen würde mich das nicht wundern. Ja,
Was ist denn das Gegenteil von einem nackten Schwanz?
Ja, kein nackter Schwanz.
Das Gegenteil von einem nackten Schwanz sein, kein nackter Schwanz.
Wie?
Ja, was würde jetzt die Aussage unterscheiden, wenn du jetzt gesagt hättest, man sieht so oft den Schwanz von Jason Segel?
Und nicht nur, also weil ich den nackten Schwanz zu glaubst,
dass dieses das... Nackt, dieses dass Nackte das, halt als Zusatz so.
Dass es zu viel ist.
Nee, aber es gibt doch so eine Bezeichnung für Worte, die so nicht redundant sind, sondern die überflüssig
doch,
sind.
Ja, du meinst wie sowas wie weißer Schimmel.
Genau.
Ja.
Sowas.
Mhm. Und du glaubst, dass ein Schwanz immer nackt ist?
Nackter Schwanz.
Ja, deswegen frage ich dich, ist ein Schwanz immer nackt?
Ja.
Also, weil ein Schimmel ist immer weiß. Und für dich ist aber ein Schwanz immer nackt?
Kommt doch an, wo man sich aufhält.
Ja, eben. Also, ich meine, das wäre doch auch möglich, dass du den Schwanz durch die Hose irgendwie angedeutet siehst oder sonst was.
Ach so, okay. Ja, könnte sein.
Also, ich meine, guck mal, zum Beispiel, ich hatte neulich hier Vacation.
Mhm.
Wo die Figur von Chris Hemsworth, du siehst die ganze Zeit seinen Schwanz. Und ich glaube, nur einmal kurz nackt.
Mhm. Okay, dann ist nackter Schwanz also doch nicht redundant.
Glaube ich nicht.
Siehst du, du hast mich mit einem guten Argument diesmal überzeugt.
Mensch.
Ja.
Ja. Um drauf zurückzukommen, Certification hier, MPAA, also Rated R for Sexual Content, klar. Also die MPAA ist ja diese, wie bei uns die FSK, ne?
Mhm.
Und die haben hier ein Rated R for Sexual Content, Language and some Graphic Nudity. Da sind wir. Graphic Nudity ist das also. Und hierzulande ab 12.
Deutschland.
Ja. Das ist auch schon interessant, ne? Argentinien dann 16. Kanada gibt's je nach Region unterschiedliche Ratings, ist ja auch abgefahren.
Mhm.
Hast dann 18a, was auch immer das ist, 13 plus und 18 plus. Crazy. Mhm. Aber ja, der hat also wirklich in vielen Regionen 18er Rating und bei uns eben 12.
Ja, wow.
Kann man denken, was man will. Wie gesagt, es gibt eine Menge nackte Haut.
Mhm.
Ja, 30 Millionen hat das Ding gekostet und war ein Erfolg, hat 105 Millionen und ein paar zerquetschte gemacht.
Das ist gut. Mehr als das dreifach eingespielt.
Das ging auf, ja. Und immerhin ging es so weit, dass du dir die Blu-ray gekauft hast.
Ja.
Das will ja auch schon was heißen.
Das, genau, das will heißen, dass man den gucken kann. Auch wenn ich ihn hier bei Letterboxd mit 2,5 Sternen bewertet habe, was normalerweise nicht Blu-ray-Potenzial hat, so als Kauf.
Mhm.
Also, so richtig begeistert war ich nicht. Aber die Szene mit der Trennung, so, die habe ich natürlich noch im Kopf gehabt. Die fand ich groß.
Was wären denn die 2,5 Sterne übersetzt auf die 10 Punkte?
Das ist eine 5 bis 5,5.
Aha.
Also, wahrscheinlich eher eine 5,5, weil.
Ja, eben wird immer unwahrscheinlicher mit dem Kauf.
Nee, ich habe den dann irgendwo, ja, aber ich habe ja schon gesagt, dass ich auch viele Filme habe unter 6 Punkten, die ich mir dann irgendwann gekauft habe, warum auch immer. Also ich habe ja auch diesen Channing Tatum Fighting, das ist auch für mich so ein 5-Punkte-Film gewesen,
ja.
Habe ich mir irgendwann gekauft und so. Also, es sind schon ein paar Filme, die auch diese 6-Punkte-Regel, die dagegen verstoßen.
Okay.
Wenn es danach geht, dürfte ich auch den Indiana Jones nicht haben, der nie gedreht worden ist. Mhm. Aber gut, da war es wieder eine andere Geschichte, da war es wieder dieses Vollständigkeitsding. Aber naja.
Naja.
Also so doll fand ich ihn nicht.
Okay, dann sage ich mal was zu den Zahlen hier.
Mhm.
7,1 auf IMDb.
Ui.
Metascore ist hier bei 67. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 7 und vom Publikum 3,8. Auf Letterboxd 3,3. Du bist da also nicht so alleine mit deiner Meinung.
Nee. Und ich habe übrigens gegoogelt, es gibt einen Film namens Pulse von John Cusack und Samuel L. Jackson. So hieß der allerdings im Deutschen. Das ist dieser Zombie-Roman, wo die auch durch Handyfrequenzen, also der Untertitel ist hier, wenn alle vernetzt sind, ist keiner sicher. Also spielt es schon eine Rolle, dass
fast
irgendwie...
Fast so gut wie du bist tot, bevor du stirbst.
Ja, genau, fast so gut.
Ist da auch ein Ausrufezeichen?
Nee, das ist kein Ausrufezeichen.
Okay.
Der hieß aber im Original Cell.
Ach.
Schlicht und ergreifend Cell. Vielleicht hast du das den Originaltitel schon mal gehört.
Ja, den habe ich gehört, aber gesehen habe ich den nicht.
Ja, ist auch nicht so, deswegen, das kam mir so komisch vor, weil der nicht so alt ist, der ist von 2016.
Mhm. Hast Nein. du den gesehen?
Ja, habe ich.
Und?
Schlimm.
Okay.
Schlimm, schlimm. Den kaufe ich mir auf keinen Fall.
Die waren doch schon mal zusammen bei dieser Stephen King-Verfilmung, ne? Room irgendwas.
Da haben die, ja, John Cusack weiß ich. Samuel Jackson hat auch mitgespielt.
War der nicht auch dabei?
wäre möglich, auch nur einmal gesehen.
Hat die nicht den Typen vom Hotel gespielt?
Ja, wer weiß es. Gut möglich, gut möglich. So, jetzt geht das lustige Raten los.
Ja, du darfst raten.
Mhm.
Ich notiere.
Na? 7,5.
7 sind's.
7.
Ja. Okay. Ja, habe ich ja gesagt, der hat wirklich, der hat zum einen ein paar Längen und zum anderen ist ja die Gagdichte wirklich überschaubar.
Ja, ich dachte, er hätte ein bisschen mehr Credits, weil du gesagt hast, du hast den mehrfach gesehen. Und wenn ich mir einen Film halt mehrfach angucke, dann das klang so ein bisschen nach, doch, fandst du doch schon lustig.
Ja, stimmt. In der Regel gucke ich mir Filme auch eher mehrfach an, wenn ich sie wirklich gut finde. Ja.
Eben, eben.
True.
Naja. Gut. Dann haben wir jetzt ein spannenden Gleichstand nochmal hier in dieser, beim Punkteraten. Richtig? Du hast ja auch 0,5 verloren. Beim ersten Mal.
Nee, ich war richtig.
Bei mir warst du richtig?
Ja, Mann.
Nein, Mann.
Was? Digga, ich hab mir hier.
Achso, doch, hast du, ja.
Nullrunde notiert.
Ja, okay, doch, hast du.
Das, jetzt geht's schon los hier. Gib den Tricks.
Ja, hallo, wir nehmen 2 Episoden hintereinander auf. Vergiss nicht, ja. Kann sein, dass ich hab dich vermischt hier mit Nana.
Mhm.
Na gut. So, keine Episode ohne Hausaufgabe?
Ja, zurzeit ist es genau das.
Auch diesmal haken wir eine ab.
Ja.
Von unserem Kumpel Rico.
Und ich fand's ja geil. Ich habe noch nie was von dem Film gehört.
Ich hab den.
Du hattest den sogar.
Aber ich habe auch noch nie was von gehört. Aber ich habe den irgendwann gekauft. Warum immer? Ich habe den im Regal gehabt.
Abgefahren.
Wahrscheinlich habe ich irgendwo mitgekriegt, dass es so ein bisschen kultig verehrter Film aus den 70s ist.
Und ja, habe ich dann auch gelesen. Das
mehr Riesenfan von den 70s, wie du weißt. Also,
Kultklassiker hier.
Genau, alles, was so in den 70ern rauskommt, da bin ich erstmal hellhörig.
Mhm.
Und er hätte gerne, dass wir den Film Vanishing Point rezensieren. Fluchtpunkt San Francisco, steht auf meiner Blu-ray. Alternativ gibt es in Deutschland noch den Titel Grenzpunkt Null.
Ja, habe ich auch gefunden, ja.
Also 2 deutsche Titel und im Original Vanishing Point.
Ich habe aber nicht rausfinden können, wie die zum Einsatz kamen.
Die Titel?
Ja.
Ja, gute Frage. Manchmal hat man ja auf VHS hat man einen anderen Titel, ja, eben, in Deutschland, aber als das zum Beispiel dann später als Blu-ray-Release, oder?
Genau das, aber ich konnte das eben nicht rausfinden.
Nee, ich auch nicht. Aber bei MDB wird er noch als Grenzpunkt Null geführt.
Ja.
Auf meiner Blu-ray wiederum steht Fluchtpunkt San Francisco.
Mhm.
Ja.
Und ab 18 freigegeben.
Das ist ein 18er.
Weil auch hier wieder nackte Haut.
Aber hallo. Hier ist die eine oder andere Nixe, die ein paar Runden dreht mit einem Motorrad.
Das ist auch so geil, dass die nur nackt zum Einsatz kommen.
Ja, definitiv. Aber gut, hey, Anfang der 70er, ja. Da sind noch ein bisschen so die Ausläufer hier der Hippie-Ära sind ja noch zu sehen.
Ja, total.
Und überhaupt, der Film atmet ja den Geist von Easy Rider, also der kurz vorher entstanden ist.
Das
ist ja für mich so ein...
Ja, schon. Also nicht nur, finde ich, aber der hat auf jeden Fall eine Menge von Easy Rider.
Finde ich auch. Und ich dachte, dass Easy Rider so diese Ära der 60er und der freien Liebe so abgeschlossen hat. Aber da kannte ich Vanishing Point noch nicht. Mhm. Und ich finde, Vanishing Point hat es abgeschlossen, also noch ein paar Jahre später.
Ja.
Ganz witzig.
Mhm.
Vom Regisseur hast du wahrscheinlich auch vorher noch nichts gehört, oder?
Nee.
Richard C. Zarafian, ich habe mal geguckt, hat halt so in den 60s hat er so die Batman-Serie inszeniert und Rauchende Colts und so, also viel für Sanding gemacht.
Ja, ich weiß nicht, ob man The Next Man mit Sean Connery kennt.
Gute Frage. Also mir sagt er.
Aber so, der hatte einige Schauspiel-Credits. Der hat 32 Acting-Credits, der hat zum Beispiel bei Bound mitgespielt.
Bei Bound aus den 90ern?
Ja.
Okay, krass.
Deswegen, also der hat tatsächlich mehr vor der Kamera als dahinter gemacht.
Mhm.
Aber sagte mir nichts, nee. Und das ist aber, glaube ich, schon mit Abstand sein größter Film.
Denke auch.
Ja, was heißt der größte, ne? Auch hier ein Budget von 1,5 Millionen, ist jetzt nicht die Welt.
Nee, aber wahrscheinlich der am ersten niemand was sagen wird.
Denke ich auch, ja.
Ja.
Ja, und geschrieben haben das Guillermo Cabrera Infante und Malcolm Hart, der auch dann für das Remake verantwortlich war, was es 97 gegeben hat. Hast du das gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Viggo Mortensen, ne?
Ja, den kenne ich nicht. Da hieß er noch Guillermo Kane. Unter seinem Künstlernamen hat er hier das Skript geschrieben, was den Nachspann angeht, hier von Vanishing Point. Hat unter anderem das Drehbuch geschrieben von dem chilenischen Film 3 traurige Tiger aus dem Jahr 1968. So bei ein paar Filmkonnoisseuren könnte der Film vielleicht, der könnte euch vielleicht was sagen.
Mhm.
Der war nicht ganz unpopulär.
Okay.
Ja, so viel erstmal zu den Leuten hinter der Kamera. Also jetzt nichts, keine großen Namen, definitiv als Autoren oder als Regisseure.
Nee, und ich glaube auch vor der Kamera ist es überschaubar, ne? Was so die Prominenz angeht.
Stimmt auch wieder.
Weil es geht hier primär wirklich um eine Figur namens Kowalski, gespielt von Barry Newman. Und ich meine, man kennt vieles, was der gemacht hat, aber wahnsinnig präsent ist der wahrscheinlich trotzdem niemandem, ne?
Auf jeden Fall. Wenn du jetzt fragen würdest, wer ist Barry Newman, würden die meisten wahrscheinlich mit der Schulter zucken.
Also für dich als riesen OC-California-Fan.
Also selbst das wüsste ich nicht, dass er da mitgespielt hat,
nee, ganz ehrlich. Ich war auch überrascht, der ist ja bei Bowfinger, hat er ja den Agent von Eddie Murphy gespielt, ne?
Ja, das gab so ein paar Rollen in den 90ern auch so, wo ich ihn hätte sehen können in irgendeinem Film, aber...
Ja. Aber wirklich absolute Nebenrollen immer und ich glaube, das war
ja schon... Folge von irgendeiner Serie, die zwar groß ist, aber wo halt in einer Folge so eine Gastrolle hatte irgendwie. Ja. Weißt du, wie bei, wenn bei Mad Men irgendwie einer so eine, in einer Episode irgendwie mitspielt,
ja, ja, klar.
So, und dann darauf zu kommen, okay, das
Gastrolle
ist der Typ von,
halt, ja.
Das ist der Typ von Vanishing Point damals, das ist schon alleine schon schwer, wenn du den Film kennen würdest.
Ja.
Und ich habe ihn ja bis heute jetzt zum ersten Mal gesehen.
Eben. Nee, aber das ist dann eben wahrscheinlich auch wirklich sein größter Film hier.
Mhm.
Weil der war tatsächlich echt erfolgreich, ne?
Ja, war er.
Ja. Aber da kommen wir wahrscheinlich noch zu. Sollen wir einmal kurz erzählen, worum es hier geht? Oder sollen wir erstmal noch die anderen Schauspieler erwähnen? Ich meine, das ist halt auch so ein Ding, ne? Das, der durchläuft ja immer nur einzelne kleine Stationen. Es gibt ja kaum jemanden, der hier durchgehend eine Nebenrolle spielt, außer eben vielleicht Clavon Little, der spielt hier Super Soul.
Mhm.
Und Blazing Saddles könnte man, glaube ich, kennen. Ne? Dieses Mel Brooks Western-Ding.
Der war groß, ja.
Weil da spielt er ja die Hauptrolle.
Okay, krass. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
Daher kannte ich die Fresse,
mhm.
Aber das war's dann auch schon.
Ja, sehe ich ihn nicht.
Ja, und dann haben wir hier noch in einer kleinen Nebenrolle Charlotte Rampling.
Mhm.
Dean Jagger könnte man noch kennen. Und Anthony James. Den hatte ich ja mal in Unforgiven.
Ja, aber alles so Leute, die nicht unbedingt geläufig sind, jetzt an so einen normalen Durchschnittsgucker. Also das sind alles Namen, wo wahrscheinlich Fragezeichen sind.
Ja.
Mal abgesehen von Charlotte Rampling. Also.
Und hier die Dame, die permanent nackt ist, die wir eben angesprochen haben, die hat auch einen Namen. Gilda Texter heißt die, ne?
Mhm.
Ja. Hast du das gelesen? Das war, glaube ich, einer der Trivia Facts. Das fand ich ziemlich geil. Dass die, obwohl die hier die ganze Zeit nackt ist, hat die ja in ihrer Karriere primär im Kostümdepartment gearbeitet.
Ja, das passt ja gut.
Die war Kostümdesigner bei unter anderem Green Mile und solchen Filmen. Also die hat schon auch richtig große Filme gemacht.
Krass.
Und hier, ja, hier eher nackt.
Ja, war auch überhaupt nicht ihr Ding, weil sie normalerweise die Person ist, die sich nie irgendwie oben ohne in die Sonne legt oder so, sondern ist eher so schüchterner Natur, hat sie im Interview gesagt. Und deswegen fing sie halt an, auf Vorbereitung auf den Film, weil sie voll Schiss hatte vor diesen Nacktszenen, fing sie halt an, nackt die ganze Zeit zu Hause rumzulaufen, damit sie sich so ein bisschen daran gewöhnt, an das Feel und so, wie es ist, weil sie war normalerweise eher schüchtern und zurückhaltend bei so allgemein sich nackt zu machen und so. Deswegen war das eine Szene, wo sie erstmal riesen Schiss vor hatte.
Das ist ja eine super Rolle dann.
Ja, hat super gepasst. Das liegt ja daran, dass sie zusammen war mit Dean Jagger, hieß er, hast du gerade gesagt?
Dean Jagger, der Schlangentyp, ne?
Genau, Dean Jagger war ihr Partner zu der damaligen Zeit und das war die Freundin, ja. Die waren zusammen.
Alter, der war viel
älter. Der ist einiges älter, ja.
Shit, wirklich?
Ja, ja, und das ist seine Frau gewesen und so ist sie erst an die Rolle gekommen, weil hier Zarafian gesagt hat, so können wir deine Freundin nicht mal nackt auf dem Motorrad setzen.
Ja klar, super Idee, machen wir.
Hat auch nichts dagegen gehabt.
Ja. Okay.
Wollen wir Story erzählen von Vanishing Point?
Ja, ich glaube, die kriegt man in einem Satz zusammen, oder?
Ja. Ich würde wahrscheinlich 5, 6 Sätze brauchen, aber klar.
Das ist jetzt die Challenge.
Du willst die kürzeste Rezension aller Zeiten, die kürzeste Beschreibung aller Zeiten irgendwie?
Nein, aber es ist ja nur wirklich, also es passt ja echt auf den Bierdeckel, was hier passiert.
Ja, klar. Also Barry Newman spielt besagten Kowalski, den du genannt hast. Und im Grunde geht es darum, dass der wie der Teufel mit einem Dodge Challenger von Colorado nach San Francisco fährt. Kurz zur Ruhe kommt der Motor von dem Dodge Challenger, als er mit seinem Dealer um die nächste Portion Speed, die er sich in den Schädel haut, irgendwie wettet, dass er die Route unter 15 Stunden, waren es 15 Stunden? Ich glaube, es waren 15 Stunden, oder? Dass das schneller als 15 Stunden in San Francisco ist, das war die Wette.
Gesagt, aber das sagen die genaue Stundenanzahl, das heißt nur bis Samstag bis 3. Ich überlege gerade, ob die überhaupt die genaue Stundenzahl gesagt
hat. Also ich habe irgendwie diese 15 Stunden im Kopf.
Also ich habe im Kopf, dass es hieß, ich bin Samstag 3 Uhr in San Francisco und rufe dich an.
Ja, ja, das ja.
Und das, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr kurze Zeit, definitiv, die man halt mit einer normalen Geschwindigkeit niemals schaffen würde. Und deswegen wettet er mit ihm, ja.
Ja, und der lässt sich durch nichts aufhalten. Also ob das Straßenraudis sind oder Cops, die ihn versuchen aufzuhalten, oder Ganoven, die ihn versuchen auszurauben. Also nichts kann ihn aufhalten. Und in Flashbacks erfahren wir dann so in kurzen Ausschnitten, dass besagter Hauptcharakter, dass er im Krieg war, dass er ein ehemaliger Rennfahrer ist, dass er als Cop gearbeitet hat und halt Dinge sah, die ihn halt komplett desillusioniert haben. Und man merkt irgendwie, der hat die Schnauze voll.
Ja.
Und dann kommt dieser Radio-DJ Super Soul halt noch ins Spiel, der die Verfolgungsjagd halt am Radio begleitet. Und für den ist er halt so der letzte amerikanische Held, der sich halt den Autoritäten irgendwie entgegensetzt und von ihnen wegrast.
Mhm.
Das ist die Story.
Ja. Aber eben, das ist, also die Prämisse ist wirklich denkbar einfach. Ein Typ, der nichts zu verlieren hat,
ja,
möchte in viel zu kurzer Zeit ein Auto von A nach B schaffen.
Genau, wir erfahren auch gar nicht, warum jetzt letztendlich oder was jetzt der Punkt ist,
nee, mit
diesem Auto und so.
Na doch, er transportiert. Nee, er arbeitet für eine Firma, die Autos von A nach B transportiert.
Ja, aber warum muss er jetzt hier?
Wechselt er ja zwischendurch auch nicht die Autos oder so, sondern.
Das ist klar.
Das Auto muss nach San Francisco. Es muss nicht schnell passieren, das ist sein Ding.
Du meinst, dass er so Polizeiwagen teilweise anfährt und Polizisten umfährt?
Ja, deswegen sage ich ja, die etablieren natürlich dann relativ schnell, dass er halt nichts zu verlieren hat.
Mhm.
Und dass es natürlich bei weitem nicht um diesen Job geht.
Meine ich ja.
Ja, ja.
Das ist eher so ein persönliches Ding.
Nee, aber warum er überhaupt diese Reise antritt, ist, das Auto muss dahin transportiert werden. Das ist sein Job.
Klar. Aber diese Dringlichkeit, warum das Auto zu dieser Uhrzeit in San Francisco
nein,
sein
das
muss.
Ist, so, das ist meine ich sein ja. Ding, ja, ja.
Genau. Und warum man da über Leichen gehen muss jetzt, quasi, jetzt mal.
Ja, ja, nee, scheißt ja auf alles. Deswegen sage ich ja, das ist dieses nichts zu verlieren Ding.
Richtig.
Es wird ja auch, der Film leitet ja quasi mit dem Ende ein.
Mhm.
Deswegen kann man da im Prinzip auch drüber sprechen, finde ich, aber ist auch nicht nötig eigentlich, ne?
Nee, nötig ist es nicht. Also es ist so ein bisschen auch wieder so ein Abgesang von so typisch, die 70s werden eingeleitet und es wird alles ein bisschen düsterer, die Stimmung ist nicht mehr so happy und Love, Peace and Harmony.
Naja, aber ich finde, die Tonalität hat der Film nicht.
Weil?
Ich finde nicht, dass das hier groß düster ist. Ich finde, das ist ja auch, wie es musikalisch untermalt ist, ist schon eher so ein bisschen...
Das atmet schon noch den Geist von Easy Rider und Co. Ich
will jetzt nicht Benny Hill sagen, aber du hast schon...
ja, Dukes of Hazzard halt auf jeden
Dukes
Fall.
Dukes of Hazzard auf jeden, so
das
mit der Musik
stören.
Total. Nee, aber ich glaube, der Film will gar nicht groß tiefgründig sein oder, also ich sehe das auch nicht so wahnsinnig als Abgesang. Ich glaube, das ist echt schon primär auf Spaß ausgelegt.
Was?
Ja.
Okay, nee, so weit würde ich auf keinen Fall gehen. Also ich bin bei dir, dass du sagst, das ist jetzt nicht so diese düstere, krasse Note, wie das jetzt gerade klingt. Mhm. Aber das ist hier weit entfernt von Spaß. Also ich finde, weiß nicht, der Typ haut sich halt irgendwie Speed in den Schädel und fährt halt wie der Teufel durchs Land und wird halt gejagt von der ganzen Nation. Also
ja,
ist ja dann nicht so.
Du, ist für manche Leute ein guter Mittwoch.
Also ähnliches Szenario, wenn wir es mal vergleichen wollen, ist Smokey and the Bandit. Ein ausgekochter Schlitzohr mit Burt Reynolds.
Ja.
Wo er halt den Sheriffs ständig so davon fährt.
Ja,
so,
weißt
du, das ist für mich eine Comedy.
Mhm.
Mit so einem ähnlichen Szenario. Aber da ist Vanishing Point schon, finde ich ihn schon eher ernster.
Okay, der ist auf jeden Fall ernster als diese Filme. Aber das, was passiert, ist im Grunde sehr ähnlich.
Ja.
Also auch wenn
aber
du hier
diese,
hast, du hier diese Slapstick-Momente hast du hier halt nicht. Ne? Dass dann, wenn
ja,
er Leuten genau davon fährt, irgendwelche Typen in irgendwelche Wassertonnen fallen und sonst was.
Oder so ein trottliger Assistent beim Sheriff oder
ja,
so.
Genau.
Weißt du, ja, definitiv ja nicht. Ich meine, die verletzen sich ja Leute auch so während der Fahrt. Also
ja, 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 schon. Aber
er ja.
Aber es geht halt schon darum, dass er den einfach immer wieder davonfährt.
Genau. Wobei er ja noch relativ. Du merkst schon, dass er seine menschliche Seite nicht verloren hat, weil er steigt doch immer aus, um zu gucken, ob die verletzt sind, ob es denen gut geht. So.
Ja, ja, ja.
Macht er auch. Also insofern, er bleibt schon der Sympathieträger, den wir halt begleiten durch den Film.
Aber trotzdem ist es ja so, dass wenn du den Film als Gesamtes siehst, hast du hier mal mindestens über 80% des Films eine Verfolgungsjagd.
Ja, auf jeden Fall.
Und da, also klar, ist es jetzt nicht die ganze Zeit ein auf, wir haben hier Spaß, aber so wie es musikalisch über weite Strecken untermalt ist, finde ich, ist das schon so der Part, wo du auf jeden Fall, das sind schon so die Hirnausmomente.
Weiß ich nicht. Also ich war von der Tonalität ein bisschen woanders, weil die Musik ist eher melancholisch und nostalgisch und so 70s-mäßig, aber nicht so Comedy-mäßig. Und dann hast du so ein, zwei Ausbrüche, die du jetzt wahrscheinlich meinst, wo du wirklich so Dukes of Hazzard Musik hörst. Und das hat für mich so die Tonalität gestört.
Okay.
Das waren so die ein, zwei Songs, die eingesetzt wurden und dachte so, okay, irgendwie passt das nicht zu meinem Feel von dem Film oder zu dem, was der Rest so mir gezeigt hat.
Also das der Witz ist, ich habe mich so im ersten Drittel ein bisschen an Dog Day Afternoon erinnert gefühlt. Weißt du, weil er über den, wie hieß die Figur, Super Soul, der ihn ja voll abfeiert, weil er sich eben dem Gesetz widersetzt und sein Ding macht. Dass darüber ja auch, weil er ja ein Radio-DJ ist oder ein Radiomoderator, und dass darüber eben auch Leute mitkriegen und er dann ja so ein bisschen jetzt eine kleinere Hysterie bei den Menschen auslöst, auch über das, was er da macht.
Der Vergleich passt gut, wenn du mich fragst.
Ja, siehst du, manchmal habe ich helle Momente.
Nee, tatsächlich. Also das ist so ähnliche Liga, auf jeden Fall.
Nee, eben, und für mich ist das aber nicht. Also ich habe mich da daran erinnert gefühlt und finde dass die hier recht viel aufgreifen von dem, was so das Kino aus der Zeit ausgemacht hat.
Ja.
Aber eben, ich finde trotzdem, dass der von der Tonalität her insgesamt schon relativ leicht daherkommt. Also der hat mich lange nicht so beeindruckt oder mitgenommen wie ein Dog Day Afternoon. Auf gar keinen Fall.
Ja, nicht ganz.
Nee, also gar. Nee, bei weitem nicht.
Achso, okay, bei weitem nicht. Naja, gut, ja. Ja, klar. Der erreicht nicht die Klasse von diesen ganz großen Klassikern aus den 70s. Aber
der macht trotzdem Spaß.
Er macht Spaß und er atmet schon so dieses New Hollywood der 70s. Also ich finde schon, der hat so eine, auch wenn er so farbenfroh ist und halt tagsüber spielt und den einen oder anderen lustigen, sympathischen Moment hat, ist da für mich trotzdem unterm Strich eher so ein pessimistischer Abgesang, wie ich finde. Also.
Nee, deswegen sage ich ja, was so die Figur von dem Kowalski angeht, deswegen meine ich, da fühle ich mich schon erinnert an so dieses Dog Day Afternoon-Szenario, weil das eben auch so ein Typ ist, der halt irgendwie ein paar falsche Entscheidungen getroffen hat, ein paar Schritte zu weit gegangen ist und dann steckt er in einer doofen Situation und dann gibt's so keinen Weg zurück mehr. Das ist halt so das Ding, aber ich finde eben, so von der Gesamttonalität des Films hat er mir halt echt Spaß gemacht, das war jetzt nichts, was mich groß mitgenommen hat. So.
Ja, der war geil, ich mochte den auch. Dann sind wir zumindest von dem, wie wir den Film fanden, auf jeden Fall.
Ja, also bei geil, weiß ich, ich fand den trotzdem, was die Handlung angeht, halt, die ist quasi nicht vorhanden, ne? Das ist schon einfach vielleicht so, das ist jetzt nicht Fast and Furious für die Leute in den 70ern, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung, weil es schon primär eben drum geht, dass du hier halt schnelle Autoverfolgungsjagden hast und wie die eben auch entsprechend eingefangen sind optisch. Weil dafür ist einfach das Verhältnis von dem, was handlungsmäßig passiert und wie so der Charakter gezeichnet wird, zu dem, was du halt siehst, schon zu klein, finde ich. Weißt du, weil du siehst halt wirklich gefühlt 80% Verfolgungsjagd.
Ja, ich bin aber der Meinung, dass die mit den kurzen Szenen, mit den Flashbacks und mit den Szenen, die so einstreuen, dass du schon eine gute Charakterzeichnung vorfindest und dass du schon weißt, wie derjenige tickt und warum der so ist, wie der ist.
Ja, ja, nee, das funktioniert für mich auch, nur dafür passiert eben für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig.
Ja, muss aber
bei insgesamt. Mir nicht. Nee, muss bei mir auch nicht. Ich sag ja, ich hatte hier Spaß, aber eben, es ist jetzt für mich nicht die Erfüllung, weil ich halt sag, es ist, ja, das, was passiert, ist halt echt überschaubar.
Ich meine, guck dir Mad Max Fury Road an. Das ist auch eine einzige Verfolgungsjagd.
Die ganze Story, der ganze Film. Ja, bin ich auch voll bei dir.
Ja,
der kommt dann natürlich noch optisch halt mit ein paar Spielereien daher, was die Nummer enorm aufwertet.
Ja, unterhält dich halt trotzdem, ja.
Genau. Und deswegen, ich hatte hier auch meinen Spaß, aber ich finde trotzdem eben, dass der auf jeden Fall bei mir ein paar Abstriche macht, aufgrund dieser Dinge.
Mhm. Okay. Hast du dir das Audioslave-Video angeguckt?
Habe ich.
Was ich dir geschickt habe?
Ja.
Da merkt man schon, dass Chris Cornell ein ziemlicher Fan von dem Film ist, oder?
Aber hallo.
Ja.
Also es geht ja schon beim Namen los.
Richtig.
Weil Audioslave heißt ja hier die Radiostation, wo Super Soul eben Moderator ist.
Richtig, richtig, richtig.
Die waren Fans, ganz offensichtlich, ja.
Ja, und hat der Originalausschnitt aus dem Film genommen, haben sich als Band selbst in das Auto gesetzt. Anstelle von Kowalski.
Ja. Und
ansonsten wurden ja viele Szenen aus dem Film auch benutzt.
Genau, haben das so unterschnitten. Geht natürlich in vielen Momenten nicht auf, weil du halt siehst, dass sie zu dritt im Auto sitzen.
Aber, klar.
Ja. Nee, auf jeden Fall eine schöne Hommage. Mhm. Ja, fand ich cool.
Fand ich auch witzig. Hätte ihn natürlich nicht erkannt. Vor ein paar Jahren, also als ich es gesehen habe, oder?
Nee, wie auch.
Ja, weil ich den Film ja nicht kannte. Aber schon eine ganz coole Verbeugung von ihm gewesen.
Ja, was ich natürlich auch echt cool fand an dem Film, dass die Autos, die hier zum Einsatz kommen, sind natürlich auch echt durch die Bank weg echt schön.
Ja.
Das ist halt schon auch was für Fans davon.
Dabei hatten die Dodge-Hersteller und so und die Promoter damals erstmal eher Sorge, als sie den Film gesehen haben und dann gesagt haben, Alter, okay, das ist keine gute Werbung für uns.
Mhm.
Hier so ein Typ, der irgendwie von der Polizei wegfährt und sich Drogen einpfeift und so. Der repräsentiert halt nicht gut unsere Automarke.
Ja.
Und dann ging es aber los, dass die Jugendlichen genau diesen Wagen haben wollten und dass das so die Muscle Cars waren, die groß angesagt waren in den 70s und dafür sorgte unter anderem Vanishing Point.
Ja.
Ist schon geil, wie die damals so, wie Steve McQueen in Bullet und so, wie die damals dafür gesorgt haben, dass bestimmte Autos halt so voll angesagt waren auf einmal und die gekauft worden sind.
Klar, Mann.
Schon krass, ey.
Ja, Bullet wahrscheinlich richtig derbe.
Ja, ganz vorne mit dabei. Ist das heute gar nicht mehr so, oder? Ist das heute noch so, dass man so ein krasses Auto in einem Film sieht und das irgendwie... Ich kann mich noch erinnern, dass bei iRobot, war das da der TT?
Ja.
Der neue?
Ja.
Da war so ein kleiner Hype danach, aber sonst...
Stimmt, ja. Na, müsste man jetzt wahrscheinlich eben Fast and Furious Fans fragen, ob das da so ist, weil ansonsten würden mir jetzt auch nur irgendwelche Bond-Filme oder so einfallen, wo man dann so ein Auto so ins Zentrum des Geschehens rückt.
Ja. Aber in den 70s war es natürlich eine andere Zeit, ja, wenn du da so ein Auto zugelegt hast, das war ja für dich so, das ging ja schon Lebenstraum in Erfüllung, ja, die hatten ja nichts damals. Die hatten ja nicht so viel wie heute. Heute kaufst du eine PlayStation 5 oder 1000 andere Sachen. Damals war so ein Auto halt,
ja,
so
gut,
ein Muscle Car war halt ein Highlight.
Natürlich auch, ja, zumal nicht nur wegen Muscle Car, sondern weil es ja auch automatisch ein Stück Freiheit ist.
Eben. Und das ist halt einer dieser Filme, die diese Freiheit so ein bisschen widerspiegeln, dieses von wegen so, ja, durch nichts aufhalten lassen. Weißt du?
Ja, das hat Dodge wahrscheinlich anfangs auch so gesehen, bis sie dann den Film gesehen haben.
Eben, ja.
Und dann fanden sie es plötzlich nicht mehr so gut. Hm?
Na gut, als sie die Verkäufe gesehen haben, fanden sie es dann wahrscheinlich wiederum gut. Dann ein bisschen später, kann ich mir vorstellen. Dann fanden sie es wieder okay.
Denke ich mir.
Die Zahlen sprechen halt für sich. Apropos Zahlen. Du hast es vorhin angesprochen. Es war ein Hit.
Ja, ich habe da unterschiedliche Dinge gefunden. Ich glaube, das eine ist dann, was er insgesamt bis heute an Geld gemacht hat. Weil auf IMDb steht ja erstmal nur, fälschlicherweise steht da, was er da weltweit gemacht hat, aber ich habe nachgeguckt, war nur das Domestic-Einspielergebnis.
Mhm.
Das sind diese 12,5 Millionen knapp, ne?
Ja, richtig.
Aber ich habe eben gelesen, dass der insgesamt 72 Millionen gemacht hat.
Ich meine, selbst 12 Millionen wäre schon Erfolg für einen Film, der 1,5 Millionen gekostet hat, aber ja, deine Zahl ist natürlich umso beeindruckender.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass da sämtliche Videoverkäufe und so mit drin sind.
Ja.
Weil das ist ein bestimmter Film, der kann ich mir vorstellen, dass der oft auf Video gekauft wurde.
Ja, der hat viele Fans, aber so, wenn das im Kino ein Riesenerfolg gewesen wäre, hätten wir, glaube ich, mehr davon gehört. Also,
ja, denke ich auch.
Da wäre der Film geläufiger gewesen.
Ja.
Sehe ich ähnlich.
Ja, und auch da wieder, ne, diese, mit der Freigabe, da schließt du natürlich von vornherein ein paar Leute aus.
Mhm. Ist richtig.
Ja, 1:39 geht der. Und hast du noch was an Trivia Facts?
Nö.
Ach so, doch, dass die ursprüngliche Idee war ja tatsächlich vom Regisseur Gene Hackman zu besetzen.
Stimmt, habe ich auch gelesen, ja.
Ja, und ausgerechnet Fox wollte dann als Studio Barry Newman.
Ungewöhnlich, oder? Weil die nehmen ja normalerweise das größere Zug fährt.
Ja, und ich glaube 71, also ich müsste jetzt mal rekapitulieren, aber nee, Gene Hackman war da ja auch noch nicht. Weil der war ja wahrscheinlich dann, was haben wir gesagt, durch French Connection erst.
Ja, das war 71, glaube ich.
Nee, ich glaube, das war 74 oder so.
Nee, 74 habe ich beim Quiz gesagt und lag total daneben. Das war entweder 70 oder 71 für French Connection.
Ach, das gucken wir jetzt nach.
Ja.
Verdammt.
Das hat mich bei Toms Quiz, hat sich das eingebrannt, dass 74 auf jeden Fall viel zu spät war für den Film.
Du hast recht, 71.
Ja, gleiches Jahr.
Selbe Zeit, ja.
Mhm. Witzig, weil Rico uns ja auch French Connection reingeworfen hat, als Auftragsfilm.
Ah, okay.
Also macht so ein bisschen weiter mit der 70s.
Ja, schön.
70s-Ära. Immer wieder gute Filme bei.
Na.
Ja.
Okay.
Hätte ich mir auch vorstellen können. Aber Barry Newman macht schon gut. Das hat dem Film auch geholfen, dass es so ein, für mich ein relativ unbekanntes Gesicht war und nicht so ein Schauspieler, den man kannte. So. Das hat so einen gewissen Kick gehabt so für den Film. So. Hat so einen bestimmten Charme gehabt, dass ich von Barry Newman halt noch nicht viel gehört habe.
Und was ist jetzt so dein Fazit zu dem Film? Weil ich habe jetzt schon recht viel drüber erzählt, wie ich den fand.
Aber ich fand ihn gut. Also mich hat es auch nicht gestört, dass es diese einfache Story ist, die auf den Bierdeckel passt und dass eigentlich nur darum geht, dass einer quer durchs Land fährt und rast wie der Teufel. Und ich finde, ich bin ein großer Fan von New Hollywood und ich finde, das ist auch ein Vertreter des New Hollywood, den ich noch nicht kannte. Insofern, ich mochte Vanishing Point.
Okay.
War kein Fehlkauf.
Mhm.
Den damals blind ins Regal gestellt zu haben.
Okay. Ja, kommen wir jetzt zu den Zahlen, oder?
Gerne.
7,2 auf IMDb, Metascore 61 auf Rotten Tomatoes von der Kritik, 6,2 und 4 vom Publikum, 3,7 auf Letterboxd.
Mhm.
Ja, das ist, scheint echt so ein bisschen so ein Kultding zu sein bei manchen Leuten, ne?
Mhm. Ja, wenn man halt Fan ist so von Verfolgungsjagden oder von allgemein so Actionfilmen, man kann ja den Film nicht vorwerfen, dass nichts passiert.
Nee, klar.
Und diese ruhigen Momente wiederum, wo du so Dialoge hast oder wo du so bestimmte Personen als Station auf seiner Reise kennenlernt, die haben mich halt so krass an Easy Rider erinnert. So, das ist halt wirklich, für mich ein vergleichbarer Film. So. Weil da geht es auch darum, um eine Reise und dann bestimmte Leute begegnen so stationsmäßig und dann verlässt du die wieder.
Ja.
Und das hat so diesen Feel und diesen Touch gehabt, halt, finde ich.
Okay.
Könnte irgendwie so der Autobruder von Easy Rider sein, der große Autobruder, der in den 70ern rausgekommen ist. Wo es nicht um zwei Räder geht, sondern um vier Räder.
Der große Bruder gleich.
Ja.
Ist das für dich nicht ist das der bessere Film oder was?
Nee, nicht der bessere Film, sondern ich wollte gerade so chronologisch rangehen, aber es ist ja Blödsinn, weil eigentlich ist es ja der kleinere Bruder, weil er ja später geboren ist.
Mhm.
Das würde Sinn machen.
Da geht's also schon mal los, ja. Ich
wollte von den Jahren jetzt irgendwie rechnen, aber...
Das ist auch schiefgegangen.
Aber ich habe mich selber korrigiert, ja.
Gratuliere.
Da bin ich stolz, ja.
Look at my shit.
Oh, hallo.
Ja, genau.
I gotta just level with you, bro. I misjudged you. I thought you were just a dumbass dude who dressed stupid, but I'm wrong. You're solid.
Dress stupid?
Solid, guess.
Solid, so.
You're solid.
Ich stell mir gerade vor, wie ich an der Tafel stehe und irgendeine Dezimalrechnung richtig mache und dann so...
Look at my shit.
Dann so richtig rumprahle, so vor der Lehrerin.
Toll.
I made it.
Ja, ich bin ja eher einer von der Sorte.
Well, I don't want to brag.
So einer bist du?
Ja.
Okay, der bescheiden.
Meistens.
Ach, Ehre, wem Ehre gebührt.
Ja, aber die muss ja dann schon von den anderen kommen, oder nicht?
Naja, wenn da nichts kommt, muss er nachhelfen.
Ach so, muss man das selber regeln.
Alles muss man selber machen.
Oh Mann, ey.
Alles muss man selber machen.
Ja, dann rate mal.
Okay, diesmal fange ich an. Letztes Mal hast du ja geraten beim Lego Batman Movie und bist du, na komm, ich schwank schon wieder, Alter. Das ist schon wieder kacke, dass ich schwanke. 7.
6,5.
Ui, okay. Das war Schadensbegrenzung, Alter. Krass.
Warst du fast bei 7,5, oder?
Ich wäre fast bei 7,5 gewesen, ja. Ui, dachte, komm, nehmen wir die pessimistische Variante. Eieiei. 6,5, was ist denn los mit dir?
Wie? Ich habe trotzdem gesagt, dass ich Spaß hatte, Alter.
Also, wenn ich mir ein Mädchen eine 6,5 gebe, mit der ich Spaß hatte, das ist schon ausbaufähig, auf jeden Fall.
Vergibst du da immer Noten?
Nur bei meiner eigenen Freundin natürlich.
Jedes Mal?
Jedes Mal aufs Neue.
Oh mein Gott.
Bei 6,5 war sie aber nicht so oft.
Und was ist da so die Range nach oben und unten?
6,5 ist schon Unterkante.
Ah ja.
Aber es ist, weil ich verkackt habe.
Ja, gehören ja immer zwei dazu.
Ich kann ja nur ein Gesamtergebnis dann hinterlegen.
Ja, ich glaube, du bist bei 8.
Ja, ich bin bei 8.
Sehr schön.
Eide, Eide, tiefer, 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 immer tiefer rein, Eide.
Stört sie auch, wenn ich das sage.
Komisch.
Weil sie sich auch wundert, woher dieser Balkan-Akzent auf einmal herkommt.
Das ist halt lustig, ey.
Ja, aber unser Sampleboard.
Ja, wenn du währenddessen echt so entweder so ein Sampleboard nebendran hast oder...
Einfach auf Sampleboard drücken.
Heide, heide.
Heide, heide. Das wäre sehr irritierend, selbst für mich. Ja.
Und dann sowas.
Hey, watch out for this one, folks.
He's good. Very good.
Ich fürchte, sie hätte dann wahrscheinlich den hier gedrückt.
Dann mach doch deinen Scheiß!
That could be a line from The Hurt Locker.
Oh ja, The Hurt Locker. So. Vanishing Point, abgeschlossen. 6,5, ich bin geschockt. Der Film ist better than that.
Ist das so?
Finde ich schon. Mhm. Aber gut, wir haben ja alle subjektive Meinung.
Naja, also guck mal, jetzt hatte ich davor eine Komödie, mit der ich so verhalten Spaß hatte. Und jetzt habe ich hier einen Film mit quasi keiner Handlung, bei dem ich eine Menge Spaß hatte. Mhm. Die sind in einem ähnlichen Bereich.
Aber du sagst doch immer, dass du so der optimistische, euphorische Typ bist, dass du Filme so gerne, dass du mal das Gute an Filmen siehst und so und dass du ja mehr Punkte gibst als ich. Und jetzt sagst du hier, du hast Spaß gehabt, aber gibst 6,5 Punkte. Das beißt dich ja ein bisschen.
Findest du?
Na, so ein Tick. Weil die Story ist ja hinfällig.
Also guck mal, bei dir ist ja auch alles 6 aufwärts, ist bei dir ja auch schon gut. Und deswegen, das ist ja für mich trotzdem auch gut. Ich bin da ja voll bei dir.
Okay. Ja, na gut. Okay.
Also weißt du, das ist ja jetzt kein scheiß Film.
Nee, du strafst ihn nicht ab, das habe ich schon verstanden.
Nee, nee. Aber eben, also rein handlungsmäßig ist es ja schon einigermaßen dünn. Übrigens, was wir ja gar nicht erwähnt haben, weil ich finde das schon auch krass, ne, diese Szene mit Charlotte Rampling. Ja, wir stimmt. haben die jetzt erwähnt, aber die ist nicht eigentlich wieder. Nicht dabei, weil diese Szenen mit ihr, die fehlen eigentlich komplett. Die sind eben nur in der längeren Fassung, die wir jetzt gesehen haben, mit drin.
Genau. Es gibt eine DVD-Fassung, also eine Doppel-DVD, ich glaube aus UK oder so, da sind die Fassungen komplett enthalten. Und aber bei den Fernsehversionen und so, und wenn der Film im Fernsehen läuft, dann sieht man Charlotte Rampling gar nicht.
Und das macht dann nämlich die Handlung leider noch bekloppter, weil dann, das habe ich jetzt nicht mit einfließen lassen, aber jetzt stell dir mal vor, weil dann hast du ja ein riesen Logikloch, weil unmittelbar danach kommt das Ende und du fragst dich dann halt, warum hat er überhaupt das gemacht, was er jetzt gemacht hat. Und das wird so ein Stück weit erklärt durch die Szenen mit Charlotte Rampling.
Das wäre immer interessant, über dieses Ende zu reden, weil das ist für mich interpretationswürdig, auch ohne die Szenen mit Charlotte Rampling.
Ah ja?
Ja, weil ich habe dann eine bestimmte Ansicht zu diesem Ende, was nicht alle haben oder was wahrscheinlich nicht jeder hätte.
Okay.
Vielleicht können wir das auf Mike machen. Das ist so einer der Momente, wo jetzt Anastasius wahrscheinlich sagt, warum klingelt ihr nicht, die Triangel?
Ja, eben.
Und macht's dann gleich.
Ja, willst du das machen?
Willst du es machen? Interessiert dich das?
Mich interessiert, was du da siehst, ja.
Okay, warte. Dann kriegt Rico seine volle Dröhnung, ja. Dann kriegt er jetzt noch einen kleinen Spoiler.
Ja, klar. Die volle Dröhnung für Rico.
Das ist auch...
Das klingt auch nach einem guten Filmtitel, finde ich.
Ja. Das klingt so ein bisschen nach einem Thomas Gottschalk-Film aus den 80ern.
Entweder
volle Dröhnung für
entweder Rico. Das oder sowas New Kids-mäßiges, weißt du?
Stimmt, ja. Könnte auch sein.
Weil ich würde es mir angucken, wenn ein Film die volle Dröhnung für Rico heißt.
Ja, ich würde es auch gucken.
Würde ich mir angucken.
Ja. Ich würde es dann wahrscheinlich mit dir gucken, weil ich herkomme und du sagst, pass auf, ich habe hier einen geilen Film, lass mal ein Video abmachen.
Genau.
Und ich dann nicht weiß, was mich erwartet. Und dann kommt volle Dröhnung für Rico.
Richtig. Und jetzt kommt...
Spoiler Alert! It's gonna be a big one!
Spoiler-Triangel für Vanishing Point. Für diejenigen, die sich jetzt wieder...
Alle Geräusche gleichzeitig. Jetzt kommen hier noch Sirenen dazu.
Das Spoiler-Blauhorn, jetzt ganz neu bei uns.
Ganz dezent, ja. Ganz easy zu mischen.
Easy zu mischen und ein bisschen schwer zu timen auf jeden Fall, aber diesmal hat's geklappt.
Oh je.
Ja, wenn, dann machen wir es richtig und machen zu 100% die Rezension.
Ja, dann hau raus. Was interpretierst du denn da?
Am Ende? Ich bin der Meinung, er dachte, er kommt da durch.
Alter, was?
Ohne Scheiß.
Alter.
Pass auf. Let me elaborate.
Ja, bitte.
Please let me elaborate. Du siehst anhand der Kameraeinstellung, anhand der Art, wie der Film gedreht worden ist, oder anhand dieser Szene, wie sie gedreht worden ist, weil du siehst am Anfang schon irgendwie diese Kräne und so und diese Bagger vorfahren. Und am Ende siehst du ja diese Sonne so durchscheinen durch dieses, zwischen diesen beiden Kränen. Ja, ja. Und darauf fokussiert sich die Kamera die ganze Zeit. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass er denkt, der kann da durch.
Weil, wenn die Sonne da durchkommt, muss ich da auch durchkommen.
Nein, weil er, das ist das, worauf er sich gerade fixiert. Und das ist das, warum er, das ist nicht so dieses von wegen, okay, jetzt ist mir alles scheißegal, so, jetzt gebe ich auf, sondern das ist so dieses, dass ich glaube, ich habe es bis hierhin geschafft.
Ey, Digga.
Der hat sich doch den ganzen Film überschätzt.
Die Baggerschaufeln berühren sich. Die beiden Bagger, die da aneinander gestellt werden, ja, an Straßensperre, die berühren sich vorne, die Schaufeln. Nur durch die Wölbung kommt da die Sonne durch. Das ist dieser Ausschnitt, wo die Kamera die ganze Zeit drauf zoomt.
Ja.
Digga, du willst mir erzählen, dass er gedacht hat, mein Dodge kriegt da durch.
Nein, nicht durch die Lücke. Aber wenn er schnell genug ist, haut er die Bagge auseinander.
Ist klar.
Ja, weil wenn du zentral drauf losfährst und so weiter, kannst du ja links und rechts irgendwelche Hindernisse auch mal aus dem Weg räumen.
Also ich hatte ja auch mal so einen Physiklehrer, der seinen Volvo für einen Panzer gehalten hat. Der hat uns, der hat uns immer lang und breit erklärt, wo er da schon überall gegengefahren ist, damit er sich selber beweisen konnte, was das für ein krasses Auto ist.
Okay.
Und Volvo hat ja früher auch tatsächlich sehr viel früher Werbung damit gemacht, dass die halt ziemlich unkaputtbar sind und super stabil und bla, Crash-Tests hier und da.
Mhm.
Deswegen sind ja recht klobig, die Dinger, ne? So mit übler Stoßstange.
Ja, das stimmt, das sind ziemliche Särge.
Aber da stehen zwei Bagger von einem Ausmaß, also da ist ja klar, dass ein so ein Bagger zweistelligen Tonnen, dass der mindestens, der wird auf jeden Fall irgendwas zwischen 20 und 50 Tonnen wiegen wahrscheinlich, so ein Ding.
Ja, ja. Ich bin da voll bei dir.
Aber und du willst mir erzählen, dass er glaubt, mir mit ordentlich Physik im Nacken, so ein bisschen genug Geschwindigkeit und dann gib ihm, ich schieb die Bagger auseinander.
Ich bin da voll bei dir, aber so logisch, wie du gerade denkst, denkt er hundertprozentig nicht. Der Typ ist voll auf Speed, fährt gerade 200 km/h auf dieses Hindernis zu und die Kamera blendet genau in die Mitte, wo dieses Licht durchkommt, zwischen diese Bagger und blendet dann wieder zurück auf sein Gesicht.
Mhm.
Er denkt, er kann da durchbrechen. Der überschätzt sich den ganzen Film über. Okay. Der macht diese Wette, dass er innerhalb von 15 Stunden in San Francisco ist, dass er sämtlichen Leuten davonfahren kann, keiner kann ihn aufhalten, jemand, der irgendwie ein Rennen fährt, verliert gegen ihn. Er ist der Meinung, der ist unbesiegbar in diesem Dodge.
Ja, ist ja bis zu dem Zeitpunkt auch so.
Ist ja auch bis zu dem Zeitpunkt so, richtig. Da wird er eines Besseren belehrt, aber okay, ich gehe von seiner Einstellung aus.
Ja, okay, geglaubt, aber was verändert das für dich mit dem Film? Also, klar, es ist zum einen keine bewusste Entscheidung, in den Tod zu gehen.
Genau.
Naja, so, das heißt, aber was ist dann da schlussendlich die Message? Ist halt dann einfach dumm gelaufen, oder was?
Nee, die Message ist, es gibt halt kein Happy End von dem Film, so oder so nicht, egal wie du es interpretierst, weil unser Hauptcharakter stirbt. Aber es ist interpretierbar, ob er sterben wollte. Und da bin ich der Meinung, nee, wollte er nicht.
Mhm.
Das ist halt so die Interpretationssache, wo man sagt, ja, der ist bewusst darauf zugesteuert, weil er wusste, okay, jetzt geht's zu Ende.
Okay.
Weil die Polizisten haben an einer Stelle nämlich, das ist auch noch ein Punkt, was mich da so ein bisschen in die Richtung gebracht hat. Die Polizisten haben nämlich gesagt, dass er keine Leute umgebracht hat. Dass er gegen das Gesetz verstößt, weil er nicht anhält.
Mhm.
Weil die zum Beispiel zu ihm sagen, so, der soll anhalten, er fährt aber einfach weiter und so. Und die Polizisten, die ihn verfolgen und dann links und rechts irgendwie teilweise so ihr Auto in die Böschung fahren und so.
Ja.
Das sorgt nicht dafür, dass er jetzt irgendwo eine Todesstrafe kriegt. Das heißt, der hat jetzt noch nicht so viel Scheiße gebaut, dass man ihn jetzt irgendwie, er hat keinen umgefahren oder so, dass er jetzt die Todesstrafe kriegen würde, dass er sagt, der muss jetzt sterben, so, weil er hat keinen Bock auf Knast 20 Jahre.
Mhm.
Sondern er hat wirklich, der ist einfach nur der Polizei weggefahren.
Ja, aber weißt du, was ich finde, was dieser Theorie stark widerspricht, ist, dass er sich bei diesen Verfolgungsjagden und bei dem Versuch eben, die Verfolger abzuschütteln, verhält er sich sehr rational. Der weiß, was er dem Auto zumuten kann, der weiß, was das Auto kann und wo er langfahren muss, um davon zu kommen.
Weißt du, er war aber auch mal Rennfahrer. Also er weiß natürlich, wie man so ein Auto bedient.
So, aber das meine ich, weißt du, es gibt dann auch diese Szene, wo der Bulle hinter ihm ist und er hat dann diesen platten Reifen. Dann versucht er nicht mit dem platten Reifen noch den Bullen zu überfahren in seinem Wagen, sondern dann parkt er die Karre erstmal am Rand und lässt den vorbeifahren.
Mhm.
So, das heißt, der ist schon Herr seiner Sinne und weiß, dass das Auto auch nicht unzerstörbar ist und all diesen Kram, das widerspricht einfach so hart diesem I'm the king of the world und ich komme da durch dieses kleine Loch, auch wenn es überhaupt keine physikalische Möglichkeit gibt. Gib ihm!
Ja, das ist aber eine Sache von Sekunden. Das heißt, er fährt praktisch auf diese Bagger und so hin und kann eigentlich wieder auf die Bremse treten oder er fährt aufs Gas.
Nee, es ist nicht so, als würden die hinter einer Kurve stehen, sondern die etablieren da eine wirklich lange, gerade Straße und er fährt straight drauf zu.
Ritter der Kokosnuss.
Total.
Also auf das Schloss zu.
Wirklich, wirklich.
Und er rennt wieder auf das Schloss zu. Und er rennt nochmal auf das Schloss zu. 10 Minuten lang.
Ja.
Ich bin bei dir, aber ich finde auch, egal was für ein guter Fahrer er ist und egal was er für, wie er sein Auto unter Kontrolle hat, diese Situation hat er noch nicht geprobt oder geübt. Und er weiß nicht, was passiert, wenn er auf diese Bagger losfährt. Also, dass er da irgendwie so.
Ja, aber weißt du, der macht sonst, hat er kein Problem damit, mal kurz die Straße zu verlassen und querfeld einzufahren, wenn er sieht, auf der Straße ist ein Hindernis, ich komme da nicht durch.
Ja, das stimmt.
Er hätte auch da die Möglichkeit gehabt, einfach über die Wüste den Weg zu nehmen.
Nee, gegen den Fall glaube ich
nicht. Doch, der konnte von der Straße runterfahren, meine ich doch.
Nee, ich glaube, das war, links und rechts waren irgendwelche Sachen. Da habe ich drauf geachtet, ob der da hätte ausweichen können. Die haben schon die beiden Bagger so postiert, dass da links und rechts, dass er da nicht ausweichen konnte. Das habe ich gesehen. Da waren irgendwelche Häuser oder so. Ja, irgendwas war da, wo er da nicht ausweichen konnte.
Ja?
Ja, 100%. Sonst würde es ja keinen Sinn machen.
Du?
Ja, ja.
Also.
Nee, da habe ich hingeguckt. Ganz
genau. Aber du hast schon auch noch auf dem Schirm, dass das so eine ewig lange Straße war. Also, dass das eine lange Gerade ist, dass die nicht wirklich versteckt irgendwo mit diesen Baggern plötzlich hinter einer fiesen Kurve stehen.
Naja, irgendwie schon. Ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher. Also klar, dass sie jetzt plötzlich hinter einer Kurve auftauchen, sowas nicht, aber ich weiß jetzt nicht, wie lang die Strecke war, ob die jetzt wirklich so mal die Palpen-mäßig war. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das wäre wirklich komisch.
Ach ja.
Aber er ist halt so ein Getriebener, weißt du, er nimmt ja diesen Fuß nicht vom Gas so. Und wenn es halt irgendwie seitwärts nicht weggeht, so wo er ausgewichen ist, ab und an, dann muss er draufhalten.
Tja.
Ja. Aber man merkt, man kann darüber diskutieren, über diese finale Szene.
Ja.
Die auf jeden Fall sehr berühmt war.
Es ist trotz allem, ist so oder so ein sehenswerter Film.
Okay.
Deswegen, ja, interessant, dass du das so siehst. Ich find's ein bisschen...
Weit hergeholt?
Weit hergeholt, ja.
Ich finde, ja.
Who put that bright idea in your head?
That's a bright idea.
Ja? Hm. Ich weiß ja nicht, Alter.
Findest du nicht?
Nee. So, jetzt, hier, du.
Tell us, what delights have you in store for us?
Das ist wirklich ein Delight.
Ja, will ich hoffen.
Kannst jetzt wieder den Big One, kannst du wieder drücken, den du gerade hattest.
Spoiler alert, it's gonna be a big one.
Das ist wirklich ein Big One.
War ich aber schnell hier.
Und, wir bleiben tatsächlich in der gleichen Ära. Wir sind immer noch in den 70ern.
Mhm.
Und ich habe schon kurz erwähnt bei Vanishing Point, Ende der 60er hat sich so ein bisschen die Love, Peace and Happiness Hippie-Generation mit Charlie Manson und seiner Bande sehr blutig verabschiedet. Der Vietnamkrieg war in vollem Gange und das politische Klima der USA war eher düster. Und in dieser Zeit legten einige Filmverrückte ohne allzu große Erfahrung in 32 Tagen den Grundstein eines der ikonischsten Horrorfilmcharaktere der ganzen Genregeschichte hin, nämlich Leatherface.
Oh.
The Texas Chainsaw Massacre. Aus dem Jahre 1974 kommt jetzt von mir.
Okay, geil.
Blutgericht in Texas, wie er so schön heißt auf Deutsch.
Heißt der wirklich?
Der heißt er, ja.
Aber als Zusatz oder?
Nee. In Deutschland hieß der Blutgericht in Texas.
Ha.
So wurde der promoted und so hieß er hier.
Wieder was gelernt. Das ist
der Untertitel. Hm? Regisseur Tobe Hooper, 2017 verstorben. Der ganz große Regierum blieb ihm tatsächlich verwehrt. Poltergeist durfte er noch machen. In den 80ern, der war von ihm, aber alles andere, eventuell hätte man Life Force noch kennen können, aber ansonsten ist er nie wieder so an den Erfolg angeknüpft.
Und da war Poltergeist wahrscheinlich schon das, was von der Kritik noch so am ehesten gerühmt wurde, oder?
Denke auch, ja. Denke auch. Aber du denkst ja, wenn er so ein, also so viele Leute, ja, so ein John Carpenter zum Beispiel hat ja auch damals mit Halloween hat er diese Grundstein gelegt und danach hat er Riesenfilme gedreht.
Klar.
Und wenn einer so einen Grundstein legt und denkst, okay, dem steht eine große Karriere bevor, aber bei manchen...
Mhm. Ja, oder so ein Ridley Scott oder sowas.
Genau,
ne?
Genau, bei manchen läuft es halt anders. Aber er hat trotzdem Geschichte geschrieben mit diesem Film. Hat das Drehbuch geschrieben mit Kim Henkel zusammen. Und 1974 ist der Film rausgekommen.
Mhm.
Kurz zuvor hat so ein bisschen das Terrorkino seinen Einstand gefeiert mit The Last House on the Left. Weil man hat sich verabschiedet von diesen 50er, 60er Jahre Dämonen oder Aliens landen auf der Erde und sorgen irgendwie für Terror, sondern das waren halt so Filme, die zum ersten Mal gezeigt haben, dass halt die wahre Gewalt von den Menschen halt ausgeht. Von Psychopathen, von Leuten, die halt so nebenan wohnen können, von Leuten, die halt im Hinterland wohnen und nicht irgendwelche brain-gewaschten Aliens oder irgendwelche Geisterwesen oder weiß ich was. Und das wurde mit Last House on the Left so ein bisschen begründet und The Texas Chainsaw Massacre fährt in diesem Fahrwasser.
Und wann war Last House on the Left?
Es war 2-3 Jahre davor. Ich glaube 71, 72 in den Dreh.
Okay.
Ja. Keine Dämonen. Hier kommt halt der blanke Horror aus der finstersten Hölle der menschlichen Psyche. Und ich steige mal in den Film ein. Erste Einstellung sehen wir ein totes Gürteltier als Roadkill auf der Straße und wir hören Nachrichten im Radio. Und diese Nachrichten berichten über eine Leichenschändung auf einem Friedhof in Texas, wo so bestimmte Leichen ausgegraben worden sind und dann so hingestellt worden sind, wie so eine Skulptur.
Mhm.
Dann wird darüber berichtet, dass es Brände in einem Öllager gibt und die auch explodiert sind und teilweise Mitarbeiter getötet haben. Es wird berichtet über eine Cholera-Epidemie kurz vorm Ausbruch, wo 40 Fälle schon bekannt geworden sind. Also es, die Zukunft ist düster. Das erzeugt alles so ein bisschen diese soziale Unruhe, die auch dieser Film ausstrahlt, so das, was damals in den 70ern geherrscht hat. Dieser Sprecher wird gespielt von...
Aber ganz kurz eine Frage, wo befinden wir uns jetzt räumlich? Also es wird von Texas gesprochen die ganze Zeit?
Ja, das sind so lokale Nachrichten in Texas.
Aber wir sind in einer Kleinstadt oder da fährt jemand durch die Gegend oder wo sind wir denn gerade?
Da bin ich noch nicht.
Aber das, was man hört, das ist das eine Montage oder...
Du siehst halt diese, du siehst halt diesen, diese Skulptur von dem Friedhof und dann hörst du halt.
Ach so, das wird auch gezeigt, weil du meintest, genau. Das wird in Nachrichten erzählt.
Nee, nee, das wird, ich habe gesagt, das wird halt gezeigt, dass derjenige da so eine Skulptur aufgebaut hat und du siehst es so und dann hörst du diese Radiostimme im Hintergrund, die halt die Nachrichten moderiert.
Ah, okay.
Ja?
Mhm.
Und diese Nachrichtenstimme wird gespielt von John LaRocquette, der wahrscheinlich der prominenteste in diesem ganzen Cast ist. Der hat schon bei Blind Date später mitgespielt, der hat mitgespielt bei, ich glaube, mich knutscht ein Elch.
Oh.
Und so ein Film, also da hat man den definitiv schon mal gesehen.
Mhm.
Seine Gage für den Film war ein Joint, tatsächlich. Das war seine Bezahlung.
Alter.
Der hat einen Joint bekommen dafür, dass er am Anfang diese Nachrichten da durchgesagt hat. Also ist jetzt.
Ach so, der kommt auch nur da zum Einsatz.
Der war einfach nur der Narrator am Anfang von diesem Passatz.
Okay, okay, okay. Ja du, wenn es gutes Gras ist, ne? Also
dann geht's klar. Nein, nein, das war jetzt wirklich wahrscheinlich mehr ein Freundschaftsdienst als alles andere. Und hat er halt so, hat er gesagt, pass auf, kriegst halt einen Joint von mir als Bezahlung. So, ansonsten tauchte der nicht weiter auf und es gibt keinen Narrator durch den Rest des Films.
Okay.
Jetzt springen wir zu unseren Hauptcharakteren. Fünf Jugendliche in einem Van. Unterwegs im Hinterland von Texas.
Mhm.
Da sind zwei Damen dabei. Da sind zwei junge Herren dabei. Und ein Herr, der noch im Rollstuhl sitzt, der ein bisschen zurückgeblieben wirkt.
Mhm.
Weil der erzählt zum Beispiel auch, dass hier in dem Schlachthaus, wo die gerade vorbeifahren, dass was denn wohl die bessere Tötungsmethode von Vieh ist. Ob das der Vorschlaghammer ist, wie man die früher umgebracht hat, oder jetzt diese neuartige Druckpistole, womit jetzt die Rinder...
Bolzenschussgerät.
Dieses Bolzenschussgerät, womit die Rinder teilweise getötet werden, wo er sagt, dieses Bolzenschussgerät funktioniert oft nicht. Und die, man braucht irgendwie einen dritten oder vierten Schuss, damit die Rinder teilweise umfallen. Und der Vorschlaghammer war damals viel effektiver.
Oh, Alter.
Und die Frauen, die da mitfahren, also diese jungen Mädels, wollen natürlich diese ganze Scheiße nicht anhören. Für die nervt er.
Ja.
Und sagt so, hör mal jetzt endlich auf, darüber zu reden, das ist unangenehm. Das Ganze wird noch unangenehmer, weil die in der brütenden Hitze von Texas nämlich Mitleid haben mit einem Anhalter, der da steht. Und auch wenn die sagen, der sieht irgendwie seltsam aus, wird er mitgenommen.
Mhm.
Und der verhält sich sehr seltsam. Der sieht auch seltsam aus, der hat so ein riesiges Brandmal irgendwie quer durchs Gesicht,
mhm.
Setzt sich halt so auf den Boden, hat halt so eine Brusttasche aus so einem Fuchs gemacht, aus so einem Originalfuchs, du siehst halt die Pfoten und die Schnauze noch von dem Fuchs.
Mhm.
Und der schneidet sich zum Beispiel auch, der Typ in dem Rollstuhl schneidet sich mit dem Taschenmesser gerade so die Fingernägel sauber,
mhm.
Und der Anhalter nimmt ihm so das Messer weg und schneidet sich halt so in die Handfläche rein, bis er blutet. Und die Teenies denken nur so, Alter, was haben wir denn hier mitgenommen? Was ist denn das für ein Freak?
Ja.
Dann macht er ein Foto von diesem Franklin, der in dem Rollstuhl sitzt, mit seiner Kamera. Das hat so eine Polaroid-Kamera.
Ja.
Entwickelt so das Foto und will er $2 für das Foto haben. Und die sagen so,
was ein Hustler, Alter.
Ja, wieso, nee, keine $2. Und dann wird er halt sauer. Und verbrennt dieses Polaroid-Foto so mit Schießpulver. Haut so Schießpulver rauf so und mit so einer riesigen Flamme und so weiter. Verbrennt halt das Foto so feierlich.
Also unnötig dramatisch.
Unnötig dramatisch, aber komischer Typ auf jeden Fall. Sehr, sehr scary und landet dann auch darin, dass er selber sein Messer rausholt, was er auch noch dabei hat und fängt dann an, Franklin irgendwie zu schneiden und schneidet ihm so den Arm auf.
Okay.
Und da haben unsere Jugendlichen die Schnauze voll, da fahren die dann rechts ran, treten ihn irgendwie raus aus dem Van. Er schafft es dann noch irgendwie, diesen Van noch irgendwie mit seiner Handfläche zu berühren, die auch voller Blut ist und so und hat noch hinterlässt noch diese blutigen Spuren an diesem weißen Van an der Seite.
Mhm.
Jedenfalls fahren die dem davon und denken so, Alter, was war das für ein Freak? Und der eine sagt, alles klar, das war das letzte Mal, dass ich einen Anhalter mitgenommen habe.
Mhm.
Fand ich auch ganz interessant, den Spruch. Und die fahren jedenfalls weiter. Kommen an eine Tankstelle und brauchen Benzin. Problem ist, der Besitzer sagt, Benzinlieferung kommt erst noch. Entweder heute Nachmittag oder eventuell morgen erst. Die wollen aber nicht warten und ziehen erstmal weiter. Nämlich zu dem Familienhaus von einem von den Mädchen, was auf dem Weg liegt.
Okay.
Und die gehen in das Haus und besichtigen so ein bisschen das Haus, wo sie halt gewohnt hat. Und sagt so, ja, guck mal, hier war mein Kinderzimmer, aber das Haus ist natürlich komplett verlottert und runtergekommen, da wohnt keiner mehr. Die Türen sind rausgebrochen, also ist alles.
Ach so.
Ist alles komplett verwest, so, da ist halt nichts mehr.
Die sind nur hingefahren, um sich das anzugucken.
Nee, wahrscheinlich sind die auf dem Weg irgendwo hin und das Haus lag auf dem Weg, kann ich mir vorstellen. Es wird nicht so richtig erklärt, wo die hinwollen. Also was so das Ziel des Ganzen ist.
Okay, aber nachdem die sich gegen auf Benzinwarten entschieden haben, was ist dann der Plan?
Die fahren erstmal ein bisschen weiter und suchen eine Tankstelle.
Suchen eine andere Tank.
Genau, okay. Das ist halt der Weg. Aber es geht Richtung Reserve, deswegen müssen die langsam eine Lösung finden. Aber kurz dahinter ist halt das Familienhaus von dieser einen Dame, die da mit dabei ist. Und deswegen besichtigen die das Haus, gehen da rein. Mhm. Und ein Pärchen von dieser Fünfer-Truppe sieht halt ein Haus ein Stückchen weiter. Mhm. Und wollen halt gucken, ob sie da vielleicht Benzin herhaben können für den Event. Ob sie demjenigen vielleicht bezahlen können.
Ja.
Ob der denjenigen vielleicht Benzin geben kann. Und dann gehen die so ran und merken halt so, dass unten, also vor diesem Haus, ist so ein Auto nach dem anderen irgendwie staffiert. Das heißt, da sind so lauter Autos und irgendwelche Fahrzeuge, die so dicht an Stoßstange irgendwie unter so einer Abdeckung irgendwie liegen.
Okay.
Und denken so, okay, hier ist die Chance eigentlich groß, dass wir hier Benzin kriegen können. Anscheinend ist hier jemand, der mit Autos irgendwie was zu tun hat.
Mhm.
Und dann klopfen die an dem Haus. Und das hätten die mal lieber nicht machen sollen. Weil die kehren aus diesem Haus dann nicht mehr zurück. Weil es antwortet keiner, die kommen rein und machen dann recht radikal Bekanntschaft mit. Also
die Tür ist dann offen und die gehen rein.
Die Tür ist offen, genau, und er geht rein. Sie sitzt erstmal draußen.
Ja.
Er kommt rein.
Also dieses Pärchen geht auch alleine dahin.
Ja, dieses Pärchen geht alleine hin. Die anderen sind doch bei unserem anderen Haus.
Und so. Okay.
Das sind nur die beiden. Und sie sitzt erstmal draußen auf der Schaukel und so weiter. Er geht rein.
Mhm.
Dauert auch nicht lange. Dann macht ihm ein sehr unfreundlicher Herr seine Tür kurz auf. Das geht so schnell. Die Tür wird halt so krass aufgerissen von ihm und dann mit einem Vorschlaghammer haut er ihm einfach so auf den Kopf ein. Von diesem Typen. Der ist sofort tot. Du siehst halt in dieser Szene, wie er am Boden liegt und noch so mit dem Bein zuckt. So, weißt du, wie so ein Tier, was gerade irgendwie totgeschlagen war. Wo wir so ein kleiner.
Ja, diese Parallele zu
dem. Eine kleine Parallele zu dem Schlachthof haben, weil so sieht er auch aus, gerade wo er am Fan ist. Und sie fragt sich natürlich, was da los ist, kommt rein in das Haus und stolpert in so ein Zimmer. Und das ist schon krass, Alter. Sie stolpert in so ein Zimmer, was voll mit Knochen ist. Und da ist so ein Huhn in so einem klitzekleinen Käfig, was da hängt, was noch lebt.
Ja.
Und ansonsten ist alles auch voller Federn. Du hast alles voller Federn, du hast irgendwelche Knochen von irgendwelchen Tieren, von Menschen, man weiß es nicht. Du hast Lampenschirme und Möbel, die offensichtlich aus Menschenhaut konzipiert worden sind, gebaut worden sind. Und da wird einem klar, die sind im falschen Haus. Und dann fällt der Terror über die Jugendlichen ein. Aber die machen Bekanntschaft mit besagten Leatherface.
Moment, weil dann der Rest der Truppe kommt danach, oder wie?
Das will ich natürlich nicht verraten, weil wie es jetzt weitergeht, will ich nicht verraten.
Okay,
die weil sind aktuell in der Gegend.
Gibt es den einen toten Typ und dann seine Freundin.
Genau. Ich will jetzt natürlich nicht verraten, wie es weitergeht, aber das geht ab dem Zeitpunkt. Also da.
Ja, aber Leatherface muss ja irgendwie Mayhem zum Einsatz kommen. Das ist dann offenbar der Herr, der da.
Das war Leatherface. Der macht die Tür auf in voller Montur, in seiner Schürze, mit dieser Maske, so wie man ihn kennt halt von den Plakaten. Und das Erste, was er macht, ist erstmal zu schreien und zu grunzen, weil er kann sich ja nicht richtig artikulieren. Ist halt ein Zurückgebliebener.
Ja, du sagst das alles so, als müsste man das wissen.
Ach so, na, ich dachte, du weißt es, okay.
Naja, wie viel ich davon weiß, das spielt ja erstmal keine Rolle.
Gut, also er ist kein Mensch, der sich normal artikulieren kann, sondern der schreit halt und grunzt. Das sind so seine, der ist halt wirklich ein zurückgebliebener, degenerierter Typ.
Mhm.
Und die sind in der hintersten Hölle von Texas. Und der reißt halt die Tür auf, der Typ steht halt da, weiß nicht, was Sache ist, und er haut ihm den Vorschlaghammer erstmal über den Schädel.
Und wann kommt die Kettensäge zum Einsatz? Später.
Später, richtig. Weil die Kettensäge hat er natürlich auch am Start, die zu seinem Markenzeichen von ihm geworden ist. Man hat sich bei Leatherface an dem Killer Ed Gein orientiert. Der war nämlich ein Grabschänder gewesen damals und hat auch Gräber ausgegraben und hat aus diesen Leichen, die er dann gefunden hat, hat er irgendwelche Möbel gebaut, hat sich teilweise so die Kadaver übergezogen und so.
Oh shit.
War aber kein Serienkiller, weil er hat letztendlich nur zwei Leute getötet, aber ein von den Leuten, die er getötet hat, hat er halt aufgespießt, also nicht aufgespießt, sondern so kopfüber aufgehangen, wie so ein Tierkadaver und hat ihn halt ausgeweidet.
Mhm.
Und der wurde relativ früh gefasst, aber an diesem Ed Gein hat man sich orientiert, als man Leatherface konzipiert hat. Und Ed Gein war übrigens auch das Vorbild vom Psycho, von dem Killer im Psycho, den Anthony Perkins gespielt hat, oder Buffalo Bill aus Schweigen der Lämmer. Auch da hat man sich an Ed Gein orientiert. Mhm. Also er hat schon viele Vorbilder gehabt, so ein Film. Hier ist es Leatherface. Und Alter, die Kameraperspektiven sind auch richtig gut in dem Film. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Weil die Kamera teilweise so postiert worden ist und die Schnitte sind so postiert, dass eigentlich gar nicht so viel gezeigt wird.
Okay.
Dieser Film war, also ich komme dazu noch, weil dieser Film war sehr, sehr lange verboten und indiziert. Aber es wird gar nicht so viel gezeigt, sondern das passiert richtig viel im Kopf von den Leuten oder von den Zuschauern, was man hier sieht und was man nicht sieht. Das ist so ein bisschen dieses Ding von 7.
Ja.
Weißt du, mit What's in the Box und so hin und her, wo alle der Meinung sind, alles klar, die haben es gesehen. Dabei wurde es nie in dem Film gezeigt. Und das hat man hier voll oft, dass so bestimmte Momente oder bestimmte Winkel halt so gezeigt werden, dass die Leute überzeugt waren, Alter, die haben hier den krassesten, blutigsten, schlimmsten Film gesehen, den die jemals gesehen haben. Dabei war es gar nicht so. Sondern Tobe Hooper hat sich halt wirklich darauf geachtet, hier nicht so viel zu zeigen. Tobe Hooper ist übrigens. Dass man halt nicht so viel sieht und dass der Film halt trotzdem noch im Kino läuft. So, darauf hat er halt geachtet. Aber so wie er es halt gedreht hat, das sorgte halt für den Terror bei den Leuten, dass die gesagt haben, Alter, okay, diesen Film darf keiner sehen. Das ist abartig.
Okay, krass.
Ist schon echt krass.
Aber was hatte der dann schlussendlich für eine Freigabe?
Der Film hatte eine 18er Freigabe von vornherein.
Okay.
Aber es geht noch über das hinaus. Also der Film war absolut indiziert und verboten und für mehrere Jahre.
Und wann ging das los? Also wie lange lief der dann schlussendlich im Kino, wenn der irgendwann verboten wurde?
Der war fast 30 Jahre verboten. Also der lief nicht lange im Kino. Der hatte, in ein paar Ländern hatte der einen Kinostart und dann war er fast 30 Jahre verboten. Komme ich aber gleich zu. Mhm. Weil ich bin jetzt noch beim Film und möchte noch an dieser Stelle sagen, für diejenigen, die nicht gesehen haben, es gibt eine Szene in dem Film, eine Tanzszene, wo Leatherface vor dem Sonnenaufgang mit seiner Kettensäge tanzt.
Okay.
Das ist für mich eine der besten Filmszenen der kompletten Filmgeschichte.
Alter.
Wenn ich einen Zusammenschnitt machen würde aus meinen Lieblingsszenen der Filmgeschichte, wäre diese Szene mit drin.
Okay,
die ist
krass.
Groß. Die ist wirklich groß. Sieht so geil aus, alles, wie dieser Film gemacht worden ist. Und das Ganze mit einem absoluten Guerilla-Filming. Weil die haben täglich 16 bis 27 Stunden Arbeitstage gehabt. Die haben richtig, richtig am Stück durchgearbeitet. Hatten ein Budget von 140.000. Am Anfang waren es 60.000 gehabt und haben es dann auch mal aufgestockt auf 80.000. Gunnar Hansen, der Leatherface gespielt hat, diese legendäre Figur, hat eine Gage gehabt von $800 für den Film.
Boah.
Das war das Geld, was er bekommen hat. Und da waren so Momente, weil Hansens Outfit als Leatherface durfte halt nicht gewaschen werden.
Mhm.
Weil die hatten Angst, dass sich was verfärbt, dass irgendwas kaputt geht und so. Und das war ja einmalig. Die wussten ja nicht, wo sie dann die Klamotten nochmal neu hätten herkriegen sollen. Und haben ja schon Szenen gedreht. Deswegen hatte man so Schiss und hat diese Sachen nicht gewaschen.
Okay.
Also der ist mit den gleichen Klamotten 4 Wochen lang während des Drehs rumgelaufen.
Mhm.
Punkt 1. Punkt 2. Wir haben Sommer in Texas. Es waren 36 bis 40 Grad.
Boah.
Es war schweineheiß. Und es gab eine Dinner-Szene, die tagsüber gedreht worden ist. Mhm. Wo einfach die Fenster abgedunkelt worden sind, wo alles abgesperrt worden ist, was das Haus natürlich noch heißer macht.
Oh Gott.
Und das war keine teure Hollywood-Produktion, wo die irgendwelche Props hatten, irgendwelche Essen, was so aussieht wie Essen. Die haben echtes Essen gekauft. Echtes Fleisch, was da lag. Die haben echte Kadaver in das Haus gepackt, irgendwie so von irgendwelchen Tieren und Knochen.
Nein, Alter, das muss so hart gestunken haben.
Das hat so mies gestunken, dass den Leuten schlecht geworden ist. Also das Essen auf dem Teller ist wohl während des Drehs dieser Szene, die irgendwie stundenlang gedauert hat, ist verfault. Konntest richtig sehen, wie das Essen verfault auf dem Tisch und wie sich die Fliegen da ansammeln. Weil 40 Grad im Schatten, Essen in einem verdunkelten Raum in Texas, keine gute Idee. Also die mussten hier richtig leiden.
Okay.
Und an dieser Szene wurde 17 Stunden gedreht, an dieser Dinner-Szene.
Wow.
Aus einem einfachen Grund. Für Leute, die den Film vielleicht nicht gesehen haben, können an der Stelle skippen, weil ich erzähle jetzt etwas über den weiteren Verlauf des Films. Denn das ist jetzt kein richtiges Spoiler-Triangel, weil es sorgt jetzt nicht für irgendwas, was ich aus der Handlung vorwegnehme. Also schon, ich nehme was aus der Handlung vorweg, aber nichts, was jetzt relevant ist.
Mhm.
Denn Leatherface ist nicht alone. Er ist nicht allein. Sondern er lebt in diesem Haus mit einigen Familienangehörigen von ihm.
Okay.
Unter anderem ein Großvater, der kurz vorm Krepieren ist.
Mhm.
Der erstmal tot aussieht, aber nicht in Wirklichkeit tot ist. Und dieser Großvater wird gespielt von einem 19-jährigen John Dugan. Der spielt den Großvater der Sippe. Und das ist übrigens so ein fantastisches Element in dem Film, was ich nicht gebraucht hätte. Das hat mich so ein bisschen gestört, weil diese Storyline um ihn rum, die ist nicht so ganz nachvollziehbar, weil das ist nicht so dieses Todernste, sondern das ist so etwas, was man so als fantastisch hätte einstufen können, was da passiert.
Okay.
Er wird jedenfalls gespielt von einem 19-Jährigen.
19?
Genau, der war 19. Ach so. Das heißt, das geht alles über die Maske. Und er brauchte 5 Stunden für das Make-up. Und als er diese komplette Tortur hinter sich hatte und sich in dieser Essszene halt hingesetzt hat, wo tote Tiere liegen, wo Essen bei 40 Grad irgendwie vor sich hin wehst, es gab keine Klimaanlage, es gab keine Ventilatoren. Und er sitzt da unter dieser Maske mit einem Anzug, hat er gesagt, das macht er nicht normal.
Ja.
Das heißt, alle Szenen, wo er mitspielt, wo er eine Rolle spielt, muss jetzt in einem Zug abgedreht worden sein, weil er setzt sich nicht nochmal 5 Stunden bei 40 Grad unter die Maske.
Mhm.
Das heißt, die mussten alle Szenen, die irgendwie ihn betroffen haben und wo er mitspielt, mussten die dann in 17 Stunden durchdrehen.
Mhm.
Also mega krass, was die hier durchgemacht haben teilweise für den Film.
Ja, aber halt auch einfach scheiße geplant. Ne?
Ja, natürlich.
Warum haben die nicht einfach jemanden gefunden, der schon ein bisschen älter ist, damit die nicht so einen Wahnsinns-Make-up-Aufwand haben?
Gute Frage. Kann ich dir nicht sagen.
Okay.
Kann ich dir nicht sagen. So, das Ganze wurde finanziert von Bryanston Distribution Company. Die finanzierten den Film.
Mhm.
Und der Chef des Ganzen hieß Luis Bucci Perino. Und jemand, der Bucci hat mit mittleren Namen, da könnte man schon denken, okay, klingt wie ein Krimineller, war auch ein Krimineller. Der wusch nämlich Schwarzgeld, schon bei Deep Throat hat er den Film finanziert.
Okay.
Und hat das ganze Schwarzgeld, was aus dem Film gekommen ist, hat er halt seine illegalen Gelder drin gewaschen.
Mhm.
Durch den Dreh. Und deswegen wollte er auch diesen Film finanzieren. Der Film hat einen riesen Profit gemacht, aber er hat nichts davon erzählt. Das heißt, er und seine Produktionsfirma haben halt keine Zahlen präsentiert, der Filmcrew oder Toby Hooper. Die wussten halt gar nicht, was der Film eingebracht hat.
Okay, ist alles sehr shady.
Das war alles shady, die haben ihr Geld nicht gesehen, es wurde nicht mit Zahlen hausiert, alles, was er von sich gegeben hat, war halt irgendwie so, waren da Zahlen, die nicht realistisch klangen, weil die haben schon gemerkt, dass dieser Film Hit ist und dass der überall gut ankommt. Und das waren so alles auch so shady Momente und der Mafiosi wurde dann irgendwann verhaftet.
Mhm.
Den haben sie in den Knast gesperrt und New Line Cinema ist dann eingesprungen.
Okay.
Und haben dann diesen Film aufgenommen und unter der Ägide lief Texas Chainsaw Massacre ab dem Zeitpunkt.
Aber das ging das dann so schnell oder sind wir jetzt schon in einem Bereich, wo er eben verboten war?
Fast. Also der Film war von vornherein so blutig und so so halt mies. Also der kam den Leuten viel blutiger vor, als er letztendlich war.
Mhm.
Und dieser Film war fast, warte mal, wo steht das? Ich habe das noch irgendwo notiert, wie lange der verboten war.
Du meinst ja über 30 Jahre.
Ja, über 30 Jahre definitiv war er verboten. Und wo habe ich das aufgeschrieben, Alter?
Nein, du meintest also, vorher, dass du noch dazu kommst, als es darum ging, dass der irgendwie auf dem Index gelandet ist.
Ja, genau. Der war auf jeden Fall über 30 Jahre, war er indiziert und verboten und konnte auch nicht gesehen werden. 2012 wurde er erst wieder freigegeben. Also 2012 durfte dieser Film letztendlich gezeigt werden. Der lief 2016 zum ersten Mal im Kino.
Okay.
Im Fernsehen, Entschuldigung. Das ist das erste Mal, dass der Film von 1974 überhaupt mal im Fernsehen gezeigt worden ist. Egal, ob gekürzt oder ungekürzt. Also
krass.
Selbst das war wahrscheinlich nicht die ungekürzte Version. Aber dass der komplett ungekürzt auf Blu-ray oder auf DVD rauskommen durfte in Deutschland, war erst im Jahre 2012.
Okay, und jetzt hast du eine ungekürzte Fassung, die du wahrscheinlich auch gesehen hast?
Ja, die habe ich gesehen. Und dass die hier mit 140.000 so einen Klassiker hier hinlegen, ist wirklich krass. Also, das ist wirklich krass.
Hat denn diese Nummer, was du vorhin meintest, dass das so was, sie so ein Mystery-Ding aufmachen, sorgt das für Punktabzug bei dir?
Nee. Das sorgt für einen kleinen Dämpfer, aber jetzt kein Punktabzug.
Mhm.
War ein Riesenerfolg. Hat aus den 31 Millionen, hat aus den
140.000.
Genau, 140.000 hat er insgesamt 31 Millionen Boxoffice gemacht weltweit. Und da sind noch nicht die Blu-ray-Verkäufe mit drin. Der läuft ja bis heute noch an irgendwelchen Kino-Releases oder bei irgendwelchen Autokino-Premieren oder bei irgendwelchen Filmfestivals wird der Texas Chainsaw Massacre gezeigt.
Ja, und das ist ja dann offensichtlich auch nicht das Geld, was aus den ersten Wochen dann mit drin war, wenn du sagst, da war hier der Mafiosi am Start.
Ja, das kann man nicht so richtig nachvollziehen, was da gelaufen ist. Aber letztendlich selbst die 31 Millionen offizielles Box-Office, was hier gekommen ist,
ja, super krass.
Ist schon eine Mega-Marge.
Ja.
Kann man nicht anders sagen.
Ja, kein Wunder, haben sie das dann irgendwann weitergemacht oder neu aufgelegt und.
Richtig, ja. Ja, es gab von dem Herrn Nispel gab es ja ein Remake. Irgendwann 2005, 2006 mit Jessica Biel und Co.
Mhm, ja.
Da waren auch ähnliche Leute involviert. Da war der gleiche DOP hat da mitgemacht, den haben sie mal rausgeholt und so.
Mhm. Okay, krass.
Und einer der Darsteller hat auch mitgespielt. Also ein paar Leute, die 1974 schon in Texas Chainsaw Massacre mitgespielt haben, sind da auch wieder im Team gewesen.
Mhm.
Genau, und dann hat man noch zwei Sequels, glaube ich, gehabt und diverse Anläufe, da noch irgendwas anderes auf die Reihe zu kriegen, aber niemand, also kein Teil ist rankommen an das Original. Also welcher Film noch sehenswert ist, definitiv das Sequel, weil das ist ähnlich krass. Das ist übrigens ein Ding, was die Filmcrew hat sich damals das Sequel auseinandergenommen, was ja im Kino lief, ganz normal, ungekürzt.
Was hat die auseinandergenommen?
Naja, die haben das Sequel die haben das Remake auseinandergenommen, haben so bestimmte Szenen aus dem Film rausgeschnitten, haben die verglichen mit Texas Chainsaw Massacre mit den Szenen,
mhm,
und haben du hast es vorhin genannt, so diese, die Altersfreigaben und so festlegen.
MPAA.
Haben an die MPAA, haben die praktisch die Vergleiche geschickt. Haben geschickt, pass auf, unser Film ist seit 30 Jahren verboten, hier ist die Szene aus eurem Texas Chainsaw Massacre, der gerade im Kino läuft, und ab 18 freigegeben ist oder wo jeder irgendwie rein kann.
Ja.
Und hier sind unsere Szenen.
Aha.
Wo sieht man denn mehr? Was ist denn blutig? Okay, hier ist die Szene. So von wegen, da haben sie diese Logik von den ad absurdum geführt, indem sie einfach mal den direkten Vergleich gebracht haben. Gesagt und so, pass auf, was ist jetzt blutiger?
Hm.
Und du hast ja eine Szene bei Texas Chainsaw Massacre, an die kann ich mich noch erinnern.
Aus dem Remake?
Aus dem Remake, wo die nämlich eine Anhalterin mitnehmen, die am Straßenrand steht.
Ja.
Und die bläst sich halt eine Kugel in den Kopf.
Okay.
Die haut sich halt so, nee, nicht in den Kopf, sondern die packt sich den Revolver in den Mund, alle schreien halt so.
Mhm.
Und sie bläst sich halt eine Kugel irgendwie in den Mund. Du siehst halt so hinten das Blut an die Windschutzscheibe Scheibe ploppen.
Mhm.
Und dann fährt die Kamera durch diesen Durchschuss im Kopf praktisch so rückwärts raus.
Okay.
Überkrasse Aufnahme.
Mhm.
Und hier wird halt gezeigt, wie der Typ sich halt so, wie der Typ halt den Arm ab, in den Arm schneidet von diesem einen Typen im Rollstuhl.
Ja.
Und er selber schneidet sich auf die Handfläche.
Mhm.
Und hier ein Kopfschuss und der Film läuft im Kino. Also von wegen so diese Vergleiche, wo sie gesagt haben, so what the fuck, wieso ist unser Film noch verboten? Fand ich auch interessant, dass sie da
und den Vergleich gezogen haben. Und war das denn so, dass das bis dahin einfach nie erneut überprüft wurde? Oder?
Ja, doch. Die haben den Film ständig irgendwie für eine Neuprüfung immer aufgegeben und immer hieß es, nee, der Film ist viel zu brutal und der ist viel zu blutig und
abgefahren.
Also das ist krass, weil wenn du dir einen Film ansiehst, dann gibt's schon wesentlich explizitere Filme. Aber die Atmosphäre, die der ausstrahlt und diesen Terror, den er halt zeigt, so, das ist halt so der Moment, wo die Leute gesagt haben, die haben den halt irgendwie brutaler in Erinnerung, als er letztendlich war.
Ja, aber es spricht ja unterm Strich sehr für den Film, weil also der muss ja eine unglaubliche Stimmung generieren.
Ja, macht er auch. Also dieses Terror-Kino, was du bis dato noch nicht kanntest, das bringt er auf jeden Fall gut rüber. Du hast hier, finde ich auch sehr beeindruckend gewesen, du hast ein Mädel, was relativ, also ich will jetzt auch nicht verraten, wie es ausgeht mit ihr, aber sie spielt sozusagen die Hauptrolle. Die wird gespielt von Marilyn Burns. Die hat danach auch keine große Karriere mehr gemacht und die spielt die Sally.
Okay.
Sally ist auch hier wieder, wenn ihr jetzt den Film noch gar nicht gesehen habt, vielleicht vorspulen, aber diejenigen, das habe ich ja schon vorhin gesagt, so diejenigen sollen vorspulen, die jetzt Texas Chainsaw Massacre noch gar nicht gesehen haben. Sally ist nämlich das...
Du weißt schon, dass ich dazugehöre, ne?
Ja, weiß ich, aber es...
Was ist dir egal?
Ja, was soll ich dir jetzt sagen? Also soll ich jetzt... Okay, warte, ich spoilere.
Nein, Quatsch, das ist fein. Ja, danke.
Sally ist halt das Final Girl.
Mhm.
Das ist halt diejenige, die halt übrig bleibt von der Truppe.
Ja.
Und die ist halt 1:1 gegen Leatherface.
Mhm.
Steht ihm halt gegenüber. Die macht es großartig. Weil du siehst diese Panik, die sie in den Augen hat. Ich meine, du in vielen Momenten, wo er ihr halt hinterher rennt, denkst du dir so, Mann, Mäuschen, es ist dunkel, so, dann hör doch mal auf zu schreien, dann wirst du ja nicht, wo du langläufst.
Mhm.
Auf der anderen Seite spürst du aber die Panik, die sie gerade spürst. Und denkst du, ja, okay, vielleicht geht's nicht anders so. Die schreit halt gerade so ihre Angst heraus, weißt du?
Mhm.
Also auf der einen Seite denkst du so, okay, warum schreist du denn so? Und findet dich natürlich leicht. Auf der anderen Seite denkst du so, ey, die ist in schierer Panik so und die strahlt es auch aus mit ihren Augen und mit dem, was sie. Also du siehst an ihrem Gesicht irgendwie, dass sie gerade total drüber ist. Die macht das mega. Also sie macht das wirklich richtig gut in dem Film.
Na geil.
Also überhaupt alle Darsteller und so machen ihren guten Job.
Ja, das muss so krass gewesen sein, ne? Dann in den 70ern in den Kinos.
Mhm.
Weil die Leute halt, wenn die sowas einfach noch nie in der Form gesehen haben.
Das war ein Happening, ja.
Die müssen ja reihenweise umgefallen oder gekotzt haben. Oder
ja, sonst was. Das war ein Happening. Der Film lief auch irgendwie durch Festivals, wo ich glaube in Cannes war das oder so, wo dann irgendwie Tobi Hooper als Faschist bezeichnet worden ist.
Der lief in Cannes?
Der lief in Cannes, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob offiziell oder ob wieder ja. Randprogramm oder so hin und her.
Okay, krass.
Aber da haben sie Tobi Hupp halt als Faschist beschimpft und angeschrien, was für ein Machwerk das hier ist und so. Ja, typisch so die Snobs von damals.
Aber kannst du aufgrund der Handlung hier diesen Faschist-Vorwurf irgendwie herleiten?
Ja, es ist halt, sowas hat man vorher noch nicht gesehen.
Das ja, ist halt aber wirklich, warum ist er deswegen gleich ein Faschist?
Musst du mich nicht fragen. Musst du hier die Schnösel fragen, die ihm das entgegengeschrien haben.
Okay.
Es war Terrorkino. Und mit Terrorkino konnten die Herren und Frauen Kritiker damals wohl nicht viel anfangen. Zumindest nicht alle.
Ja. Du die dagegen
Fanbase,
sehr, ne?
Die Fanbase also und ich, ja, wir sind sehr angetan.
Naja, aber ich meine Kritiker.
What do critics know anyway, huh?
Das ist korrekt. What do they know?
Naja. Nee, aber ich meine, das klingt ja schon sehr nach genau deiner Baustelle.
Ja, ist es auch. Ist immer noch ein Meilenstein. Und ich meine, die Leute pilgern heute immer noch zu irgendwelchen Autogrammstunden von den Darstellern damals. Ein paar sind verstorben. Und es gibt ja dieses Fertighaus, wo damals Leatherface mit seiner Sippe drin gewohnt hat.
Ja.
Das war so ein Fertighaus. Das konntest du praktisch so in drei Teile teilen. Und dann haben die das woanders wieder hingesetzt.
Ach so.
Und haben daraus ein Restaurant gemacht.
Okay, wie cool.
Und da fahren Leute immer noch hin, um in dem Restaurant, wo Leatherface da Jagd auf seine Opfer gemacht hat, um da irgendwie zu essen, und teilweise zeigen die noch den Film da, stellen dann die ihr Projekt dahin und gucken sich dann irgendwie Texas Chainsaw Massacre an.
Okay, das ist aber schon was für richtige Fans, oder?
Ja. Dann gibt's noch die Tankstelle, wo die rangefahren sind, wo es hieß so von wegen so, ja, nee, Benzin haben wir ja nicht, auch da gibt's einen Zusammenhang und es gibt noch ein Déjà-vu. Also es gibt noch eine Rückkehr zu dieser Tankstelle. Die ist heute auch sowas wie ein Diner, wo die Leute halt hinpilgern, wo die sagen, Alter, hier wurde Texas Chainsaw Massacre gedreht. Und so ein Ehepärchen, was diese Tankstelle, die jetzt irgendwie eine Bar damals aufgekauft haben, die kriegen halt ständig Anrufe so und kriegen irgendwelche Besuche von Leuten, die aus Spanien kommen und aus Kanada und so und sich diese Location angucken wollen. Also der Film hat immer noch riesen Fans und hat eine riesen Fangemeinde und das zu Recht. Das ist echt ein krasses Ding.
Und hast du mal recherchiert, wie viele Ableger oder Sequels es da jetzt gibt? Wie ist denn das gelaufen? Wann kam da?
Ich glaube 1986, 85 war das zweite Sequel.
Ach, das hat so lange gedauert, bis ein Sequel kam.
Ja, ja, da hat sogar Dennis Hopper mitgespielt in dem zweiten Teil.
Also es gab 74 den ersten, dann Verboten und dann haben die 86 ein Sequel gemacht.
Richtig.
Okay, weil ich meine, du hattest mal diesen... War das dann ein Prequel oder was? Diese Geschichte, ja, wo es um ihn als Kleinen geht?
Genau, Leatherface hieß die.
Leatherface,
das war das Prequel und da ging es darum, dass...
Das fand's ja nicht so doll, ne?
Den fand ich okay. Ich fand den überraschend in Ordnung.
Ja?
Den fanden andere nicht okay, aber ich fand den okay. Kommt natürlich nicht ran an das Original, ist ja auch, soll ja auch gar nicht. Aber ich fand den von diesen ganzen neuen Horrorfilmen, fand ich den schon nicht schlecht.
Okay.
Es gab 1994 eine Texas Chainsaw Massacre Version, The Next Generation.
Das war dann nach 86 schon der nächste, oder was?
Das war nach 86, glaube ich, der, nee. Nee, Quatsch. Nach 86 kam nämlich noch Texas Chainsaw Massacre 3.
Okay.
Glaube ich 1990 rum oder so.
Mhm.
Und 94 kam nämlich so ein Ableger, The Next Generation, mit René Zellweger und Matthew McConaughey. Die haben in diesem Ableger damals mitgespielt.
Okay.
Den habe ich auch tatsächlich Generation. Nie gesehen. Ja, den habe ich nie gesehen.
Und da gab es auch nur einen von oder gab es da auch noch Sequels von?
Nee, da gab es, von dem gab es nur einen, aber dann gab es nochmal 2006 irgendwie The Beginning. Dann kam der, den ich irgendwie hier präsentiert habe. 2021 kommt ja schon der nächste.
Ja, das ist ja, da wird ja dann eben dieser Mark Burnham die Hauptrolle spielen, den ich hier neulich hatte in Wrong Cops.
Richtig, siehst du? Das ist zum Beispiel ein Remake von dem ersten Teil.
Ach, das ist dann ein Remake, okay.
Das ist auf jeden Fall ein Remake. Der führt die Story nicht fort, sondern das ist wohl eine neue Interpretation.
Wobei, nee, da steht aber another sequel to the original, The Texas Chainsaw Massacre.
Ach, der knüpft da an, ja?
Es steht, das ist nur das, was bei IMDb steht. Ich habe mir das gerade mal angerufen.
Ja gut, kann sein, ich bin mir nicht sicher. Kann sein, ich will jetzt keine Scheiße erzählen.
Weil da steht aber auch schon, dass der fertiggestellt ist, ne?
Okay.
Also könnte vielleicht bald mal kommen.
Ja, das machen die wahrscheinlich so wie bei den Halloween-Teilen, dass du so die bestimmte Teile halt ignorieren kannst. Ich denke mal, du kannst ja auch 2 und 3 ignorieren und dann, wenn es so ein Sequel ist, knüpft er vielleicht direkt an den ersten Teil an. So. Weißt du, so haben sie ja mit Jamie Lee Curtis mit der Version auch gemacht.
Ja.
Ja, eben. 2018 rausgekommen ist.
Das ist echt, das machen die auch fast nur im Horrorgenre so rücksichtslos, will ich jetzt nicht sagen, aber halt so nonchalant zumindest, weißt du, dass die einfach sagen, übrigens, wir machen jetzt einen Teil, der schließt an den Teil an. Alles, was danach gekommen ist, vergesst ihr einfach.
Nee. War das nicht bei Terminator auch so, dass sie es gemacht haben?
Ja, doch, okay. Aber das war ja jetzt der letzte, ne? Der hat dann.
Ja, nee, aber es gab auch ein, zwei andere Filme aus anderen Genres, wo ich auch der Meinung bin, das machen nicht nur Horrorfilme.
Also es gab ja so, den Plan von Blomkamp hier, das mit Alien zu machen.
Mhm.
Aber das wurde ja, das ist ja wieder hinfällig.
Ja.
Aber sonst? Ja, weiß ich nicht.
Ja, keine Ahnung.
Ja, wie auch immer, ich finde es nur in dem Horrorgenre irgendwie auffällig. Aber da hauen die ja eben auch wirklich Teile raus, bis es halt niemand mehr sehen will. Ne?
Ja, das stimmt. Das sind halt, die wissen halt, die Genre-Fans sind halt treu. Das sind halt Leute, die kaufen halt Mediabooks für 50 Euro oder Blu-Rays oder sind auf den Messen und bezahlen halt 30 Euro für so ein Autogramm von einer Person, die sonst außerhalb des Films niemand kennt und
ja,
so, weißt du?
Deswegen ist ja die Marge im Horrorbereich auch mit Abstand am größten. Die Filme kosten relativ wenig in der Herstellung und bringen im Verhältnis dann am meisten ein.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich erinnere mich noch, als Django Unchained anlief, war gerade Texas Chainsaw Massacre 3D, hatte da Premiere.
Naja, stimmt, du hast erzählt, ja, da warst du bei der Premiere.
Ja, und nee, ich war nicht bei Texas Chainsaw Massacre, sondern bei Django Unchained. Und dann
war die Premiere, das hast du erzählt.
Und dann hieß es aber, nee, das einfach zeitgleich lief dieser Film an, in der Woche, weil die dann eben Schiss hatten wegen den Zahlen. Und es war dann tatsächlich auch so, dass an dem Wochenende in den USA war stärkster Film Texas Chainsaw Massacre 3D. Und nicht Django Unchained.
Okay, krass.
Das will halt schon was heißen. Also diese Filme haben wirklich eine krasse Fanbase.
Ja, du hast viele Horrorfans und du hast halt auch so viele Pärchen. Die gucken sich halt gerne Horrorfilme an, weißt du, damit sie sich erschreckt und so hin und her. Und es macht halt Spaß, so dieses Erschrecken lassen im Kino. So.
Ja, gut. Das muss man mögen.
Ja, muss man mögen. Mag nicht jeder. Hier finde ich es halt geil, weil ich meine, wir waren ja auch beide Fans von Halloween. Aber bei Halloween hast du ja diese Vorstadt, weißt du, wo du so zumindest die Häuser dicht an dicht hattest. Du hattest so Menschen, du hattest dieses College, aber hier bist du wirklich im Hinterland.
Mhm.
Du hast halt so bei dieser Dinner-Szene
keine Zivilisation rundherum.
Keine Zivilisation. Du hast bei dieser Dinner-Szene, sie schreit halt aus vollem Leib so, weißt du, um Hilfe.
Mhm.
Und diese Degenerierten, die um sie rumsitzen an diesem Tisch, schreien halt mit so, weil sie total lustig finden, dass die schreien so. Die sagen so, hört dich sowieso keiner. Okay, wir schreien auch alle so. Und schreien halt so zurück. Das ist halt so krass so, weil niemand kann dir da helfen, da ist niemand. Mhm. Da ist kein Haus, wo du wie Jamie Lee Curtis hinrennen kannst und an die Tür klopfen. Ja. Da ist halt nichts.
Ja, es schraubt die Bedrohung nochmal eine Ecke hoch, ne?
Klar. Und ich glaube auch, dass wenn du durch so eine verlassene Texas-Gegend da fährst und an so eine einsame Tankstelle kommst, damals im Jahre 1974 oder 75, 76, dann hätte dieser Film dich gebrandmarkt.
Klar.
Der hätte dich so geprägt, dass du sagst, Alter, ich habe hier kein gutes Gefühl, lass mal weiterfahren. Das muss erstmal ein Film bringen, der 140.000 Euro kostet.
Naja, die scheinen da eine Menge richtig gemacht zu haben.
Ja.
Krass.
Übrigens interessant am Score und an der Soundspur ist, dass die Geräusche aus dem Schlachthaus genommen haben.
Oh nein.
Und das so ein bisschen unterschwellig in die Soundspur eingearbeitet haben, so als Score. Das heißt, du hörst keine Musik im eigentlichen Sinne oder irgendwas Komponiertes, sondern du hörst nur unterschwellig irgendwelche verzerrten Geräusche, wo du aber nicht zuordnen kannst, was ist das? Das sind Schlachthausgeräusche. Das ist richtig mies.
Oh, das ist fies, ja.
Ja, also schon krass.
Abgefahren.
1974 geht auch knackige 83 Minuten nur.
Oh.
Texas Chainsaw Massacre, Blutgericht in Texas von Tobe Hooper.
Ja. Ja, muss ich mir natürlich irgendwann mal angucken, ey.
Ja, das ist schon eine Lücke. Also.
Ja, definitiv ist das eine Lücke.
Das ist ziemlich ein Meilenstein und immer noch. Kann ich nicht anders sagen.
Na, klingt so.
Ich habe den zweiten Teil des Sequels habe ich ja nie gesehen mit Dennis Hopper. Den muss ich mir noch angucken. Der steht noch aus, aber der soll bei weitem nicht irgendwie an den ersten Teil rankommen. Also den kann man getrost ignorieren. Das heißt, wenn du dir Texas Chainsaw Massacre anguckst, dann reicht tatsächlich der Teil von 1974.
Ja,
kennst du das Remake von Markus Nispel?
Nee, auch nicht.
Nicht gesehen?
Mhm.
Den muss ich mal auffrischen, weil den fand ich tatsächlich erstaunlich gut, damals, als ich den gesehen habe.
Ah ja?
Ja. Da gab es ja so eine Kinowelle.
Aber das war doch das mit Jessica Biel.
Genau, das war der mit Jessica Biel. Es war so zwischen 2000 und 2005 gab es so eine Welle an Kinofilmen von Final Destination und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Da war auch The Hills Have Eyes.
Hills Have Eyes, genau, eben. Ja.
Und hier Wrong Turn und was alles gibt. Und da war halt auch so viel Durchschnittliches bei.
Mhm.
Und bei Texas Chainsaw Massacre habe ich gedacht, okay, das ist schon einer besser.
Ja, ich habe die tatsächlich da alle ausgelassen, weil ich auch eben das Gefühl hatte, es ist jetzt wirklich so eine Flut an so Standard-Horrorfilmen.
Ja, das stimmt. Aber dafür gibt es ja unseren Podcast, dass wir den Leuten empfehlen können. Pass auf, den könnt ihr euch klemmen und den nicht.
Naja.
Ja, wir sind die Trüffelschweine.
Das klingt hier nach einer klaren Empfehlung.
Das ist eine klare Empfehlung. Also, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Horrorfans den sowieso gesehen haben, aber für die, die ihn nicht kennen, Das ist hier Terrorkino, was 74, Alter, was 47 Jahre später immer noch funktioniert.
Das ist schon immer echt das Qualitätsmerkmal schlechthin, ne? Mhm. Wenn so ein Film, egal wie alt er ist, halt trotzdem noch funktioniert.
Absolut. Aber unter anderem sorgt tatsächlich die Kamera auch dafür und bestimmte Schnitte und dass du so Close-Ups hast und so plötzlich auf, also du blickst nicht richtig, was da geht so. Mhm. Es ist halt teilweise so, du wirst halt reingeschmissen in diesen Terror so und du weißt nicht, wo der Terror teilweise herkommt. Also sie springt dann in dieses Zimmer und stolpert halt über so einen Eimer und landet halt in diesen Federn und du siehst nicht, was da so abgeht. Du siehst dieses Huhn da oben irgendwie noch baumeln, so, du siehst den unteren Teil vom Käfig, weißt du? Mhm. Also du hast selten irgendwie diese Weitwinkelaufnahmen, dass du komplett alles erblicken kannst.
Total, ja.
Sondern du weißt nicht, wo der Terror halt letztendlich irgendwie gerade sitzt. Mhm. Naja, ist geiles Ding.
Ja. Da hatten wir es doch neulich erst von irgendeinem Film, wo ich noch meinte, ich habe zwischendurch eine totale vermisst, weil der nur mit so sehr closen Einstellungen arbeitet. Ich finde, das kann halt, wenn es eben gar nicht zwischendurch mal kurz so ein Raum etabliert wird oder so, kann das schnell anstrengend werden.
Das kann nerven, ja. Das kann auch nerven.
Ja, aber das klingt alles sehr gut. Ich bin echt gespannt. Ich werde mir den irgendwann angucken.
Ja, mach das. Ansonsten mache ich dir noch ein Poster, wenn du hier mit durch bist in diesem Jahr.
Ja.
Kriegst noch eins von mir, wo drauf steht, so hier Filme, die Lin unbedingt noch gesehen haben muss.
Ja. Das wäre mal eh ein Anlass. Das müssen wir aber gegenseitig machen.
Das ist doch ein schönes Geburtstagsgeschenk. Du mir und ich dir. So die ganzen Filme, die wir rezensiert haben, wo wir sagen, ja, gucken wir. Ja, gucke ich mir an. Du hast so die Filme, wo du mal sagst, ja, ich bin interessiert. Ja, und dann passiert nichts.
Generell stimmt das natürlich nicht, aber
oft.
Wir haben natürlich beide das Problem, dass wir das, was wir uns angucken müssen, in der Regel was sein muss, was wir hier noch nicht hatten.
Ja, meistens ist das so, ja.
Ja, leider.
Deswegen auch noch kein Land of the Lost, ja. Sonst hätte ich heute nur einen Film mitgebracht, wenn ich Land of the Lost noch geguckt hätte und Vanishing Point, das wäre ein bisschen wenig.
Ja, aber musst dich ranhalten, ne?
Ja, ich muss mich ranhalten, aber folgt noch.
Okay.
Alright, Punkte.
Ja.
Texas Chainsaw Massacre kriegt von IMDb eine 7,5, hat einen Metascore von 78.
Wow.
Rotten Tomatoes wiederum ist bei einer 8,1.
Alter.
4 von 5 von Audience. Und Letterboxd 3,9.
Das ist alles richtig gut.
Ja, erst recht für so einen Slasher. Also.
Ja.
Der Film ist mittlerweile von diesem Schundstatus weg, sondern ist mittlerweile auch in Kritikerkreisen. Also die wissen den zu schätzen. Mittlerweile sind auch so Kritiker, die sehen diesen Film tatsächlich Teil als New Hollywood in den 70ern. Und der wird auch so an bestimmten, er ist bei der Schneiderliste ist er mit drauf und so. Und der ist mittlerweile auf jeden Fall sehr legit geworden.
Aber ist der da jetzt erst später drauf gekommen oder weißt du das?
Das, keine Ahnung. Das ist eine gute Frage, ob die den damals schon zu schätzen wussten. Aber ich glaube, das kam eher mit der Zeit, dass der dann letztendlich die Anerkennung empfangen hat, die er verdient hat. Ja, weil das ist wirklich Seite, teilweise so, dass die Kamera und die Stimmung und so, also so diese, wie der Film gemacht worden ist, sollte halt für Prop sorgen. Das ist halt kein Schund, sondern die waren wirklich Macher am Werk, auch wenn es hinter der Kamera nicht so aussah.
Hey, aber wenn der 30 Jahre verboten war, dann muss das ja alles erst nach 2000 passiert sein. Also das jetzt sowas mit der Schneiderliste und all das, weil die können den ja sonst nicht gesehen haben.
Naja, gibt immer Möglichkeiten, einen Film zu sehen.
Ja, aber dann wäre es ja noch eine fragwürdigere Nummer, wenn dann der Herr Schneider ankommt. Ich habe hier einen indizierten Film gesehen, der ist auf meiner Liste.
Ich glaube ja nicht, dass, ich glaube nicht, dass der Schneider, vielleicht hat er die gekürzte Version gesehen, wo die brutalen Szenen alle rausgenommen worden sind, kann ja auch sein.
Ja, wie, aber ich dachte, der Film war komplett verboten, 30 Jahre lang.
In Deutschland.
Ah, okay.
Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Die deutsche FSK hat den Film komplett indiziert und verboten. Und
weißt du, wie es in den USA war?
Beschlagnahmt. In den USA war der definitiv auch eine Zeit lang verboten. Ich weiß aber nicht, ob es da auch 30 Jahre waren, möchte ich sagen.
Na gut. Jetzt muss ich raten, ne?
Ja.
Also ganz ehrlich, wenn du hier nicht bei 10 bist, sind, glaube ich, noch mehr Leute als ich enttäuscht. Ich sag 10.
Hm?
Das ist richtig.
Das ist richtig.
Cool.
Ja, ich war kurzzeitig bei einer 9,5, dachte so, why?
Ja, eben.
Weil mich irgendwie die Szene mit dem Großvater hat mich ein bisschen gestört. Aber letztendlich, es dauert auch eine Weile, bis der in die Gänge kommt. Das heißt, das mit dem Anhalter und dieses Vorgeplänkel, wo wir diese Teenies kennenlernen und so und wo die halt mit dem Van unterwegs sind. Also die Szene, wo Leatherface zum ersten Mal auftaucht, das ist vielleicht nach 40 Minuten. Also ungefähr die Hälfte
des
Films.
Ach so, echt?
Der Film geht 83 Minuten. Das heißt,
das ist schon krass.
Sich schon ein bisschen in Länge, aber dann wirst du reingezogen in diesen Strudel, Alter. In diesen Strudel an Gewalt. Und
Aber das ist schon krass, dass man schnell. Eigentlich dann eine relativ kurze Zeitspanne hat, in der eigentlich dieser Terror passiert.
Ja.
Dann sagst du, sieht man nicht so viel, wie man glaubt zu sehen.
Mhm.
Und trotzdem hat das so eine Wirkung, dass ein Film über so einen Zeitraum verboten wird.
Stimmt.
Das ist schon echt krass.
Ja, ist echt krass.
Ja, ja, ich gucke ihn mir an.
Mach das.
Gut, dann komme ich jetzt zum letzten Film für heute.
Mhm. Was ist denn der Punktestand? Hast du schon gewonnen?
Ja, habe ich. Weil ich habe bisher, so wie du in der letzten Episode, habe ich heute nur 0 Runden.
Ach, du hast noch gar keinen Fehler. Ja,
ich habe noch
ja
keinen Fehler. Du hast einen miesen.
Ich wollte gerade wissen, ob ich noch irgendwas retten kann hier.
Nee, das ist Ergebniskosmetik.
Nice job.
Ja, danke dafür. Jetzt hatte ich vorhin das Drehbuchdebüt von Jason Segel.
Mhm.
Weißt du, was er danach geschrieben hat?
Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt Drehbücher geschrieben hat.
Ach so, na gut, dann stimmt das. Eine überflüssige Frage. Aber andersrum, weißt du, welchen Film Nicholas Stoller danach gemacht hat? Weil ich habe schon gesagt, dass sein Debüt war Forgetting Sarah Marshall. Danach hat er einen relativ ähnlichen Film gemacht, weil eben auch dieser Film stammt aus der Feder von Jason Segel. Das ist das Drehbuch, was er danach geschrieben hat. Und es ist sogar eine Art Spin-off von Forgetting Sarah Marshall.
Okay.
Get Him to the Greek.
Ah.
Auf Deutsch, auch hier wieder unglücklicherweise, Männertrip.
Oh Gott.
Das ist so krass.
Okay, weil Russell Brand den Rockmusiker spielt, den er bei Forgetting Sarah Marshall dargestellt hat?
Ja.
Ach, okay, das ist der gleiche Charakter. Das habe ich, glaube ich, gar nicht geschnallt damals. Okay, krass.
Russell Brand spielt hier wieder Aldous Snow, der Leadsänger von, ich glaube, Infant Sorrow heißt seine Band.
Okay.
Und die steigen auch mit einer schönen Montage ein, weil Aldous Snow hat ein neues Album rausgebracht. African Child.
Okay.
Und der war ja total gefeiert und alle fanden ihn toll, die Kritiker und die Fans, alle lieben ihn, bis African Child. Das Album wird dann hart verrissen in der Kritik und da gibt's eben anfangs so eine Montage von Nachrichten und Musiksendern, die eben zeigen, wie er so Videos gedreht hat für die Single und wie er das Album produziert hat und wie es dann eben in der Kritik ankam, nämlich mal so gar nicht.
Mhm.
Das ist die Anfangsmontage. An seiner Seite Jackie Q, gespielt von Rose Byrne. Die ist die Dame, mit der er da liiert ist und die zelebrieren dann eben auch ein bisschen zusammen dieses nüchterne Leben, weil sie eben ohne Drogen und Alkohol auskommen. Weil er das ja schon bei Forgetting Sarah Marshall war, eben schon an einem Punkt, wo ihm ganz stolz seine Tätowierung am Hals zeigt, wo er sagt, hier, guck mal, 7 Jahre clean. Und jetzt ist es eben so, dass er das mit Jackie Q weiter durchzieht.
Mhm.
Durch den Flop von African Child und alles, was da so mit dran hängt, hat sich Aldous Snow das mit den Drogen wieder anders überlegt und er ist ja wieder gut am Start. Dann wird seine Plattenfirma in L.A. Hat dann so ein Meeting, wo die Angestellten da sitzen, der Chef Sergio, großartig gespielt von Sean Combs, Diddy himself.
Ja, Mann.
Der spielt hier Sergio.
Der Teppich.
Ja, zu dem kommen wir natürlich noch.
Mhm.
Und Sergio sagt, Leute, wir brauchen hier Vorschläge. Weil das geht alles den Bach runter mit den Record Sales und so und irgendwie geht hier nichts mehr.
Mhm.
Und da sitzen dann echt Leute wie Nick Kroll und Ellie Kemper und Jake Johnson. Und solche Leute sind dann da, die Angestellten in der Plattenfirma. Ja, total abgefahren. Die eben, wenig bis gar keine Ideen haben. Nick Kroll wird eigentlich nur dafür rund gemacht, dass so seine letzte Entdeckung, ein Rapper namens, das weiß ich nicht mehr, irgendwas mit Chocolate, der war halt ein übler Flop.
Mhm.
Hat er kaum was verkauft und so. Und deswegen, die brauchen jetzt halt irgendeine Wende. Und dann ist da die Figur von Jonah Hill. Und das ist jetzt ein bisschen irgendwo ein Fehler nicht, aber der spielt hier halt nicht den Kellner aus Forgetting Sarah Marshall, sondern der spielt hier Aaron Green. Und Aaron Green arbeitet eben auch bei dieser Plattenfirma und ist, wie die meisten Menschen, ein großer Fan von Aldous Snow und Infant Sorrow. Und der sagt, jetzt wäre es doch eine Idee, weil er wird dann auch gezwungen, eine Idee zu äußern und sagt dann, wie wär's? Das Hit-Album damals von Aldous Snow hat jetzt dann 10-jähriges Jubiläum.
Mhm.
Wir machen in L.A. im Greek Theater ein Benefizkonzert, machen da eine DVD draus und dann kurbelt das auch die alten Plattenverkäufe von ihm wieder an und so weiter. Und der ganze Flop von African Child ist quasi ausgehoben. behoben und wir verdienen fett Kohle und wiederbeleben seine Karriere. Mhm. Win-win. Und Sergio tut das erst als schlechte Idee ab, aber dann kommt es natürlich dazu, dass Aaron damit beauftragt wird, das zu machen und er muss dann eben auch Alice Snow aus London abholen und sicher nach L.A. bringen, um dort im Greek Theater eben performen zu können. Mhm. Davor gibt's noch einen Stopp, einen Zwischenstopp in New York bei der Today Show, wo er noch einen Auftritt hat. Und jetzt ist eben das große Problem, dass Aaron Green natürlich einerseits halt dieser krasse Fan ist, der dann aber halt den Aldous Snow, so zum Thema Never Meet Your Stars, der kriegt dann halt ein sehr reales Bild von Aldous Snow geboten, ist da erstmal ziemlich ernüchtert und hat dann halt das Problem, dass er Aldous Snow irgendwie halbwegs clean halten muss oder zumindest auf so einem Level, dass er eben nicht komplett durchdreht. Und so muss der halt immer, wenn der Aldous irgendwie anfängt, irgendwelche Drogen zu konsumieren, grätscht er so dazwischen und nimmt die dann lieber selbst. Und das sorgt halt schon für sehr viele echt witzige Momente. Und hier ist auch wirklich die Schlagzahl sehr viel höher, was so die Gags angeht. Ja, weil Jonah Hills Figur Aaron halt in wirklich viele lustige Situationen kommt, dadurch, dass der eben ständig auf irgendwelchen Substanzen ist. Ja, weil das droht natürlich dann, dieser Auftritt im Greek Theater, der droht natürlich zu platzen, weil Alice halt das mit den Flugzeiten auch nicht so wahnsinnig ernst nimmt und dann schon in London heißt es immer noch so, nee, wir nehmen den nächsten, verschieben wir nochmal. Nee, komm, wir gehen noch dahin, ja, wir nehmen einen späteren Flug und es wird halt immer knapper. Und so geht's dann auch mit dem Flug nach L.A. weiter und so. Also es ist natürlich die ganze Zeit ist
mit
halt
dem, Aaron... Mit den Kontrollen nimmt das auch nicht so genau, oder?
Nee,
was man da mitnehmen darf und was nicht.
Aaron wird da permanent herausgefordert in allen Belangen tatsächlich, ja. Und das ist super schön, weil es, ja, natürlich, es werden Unmengen Drogen konsumiert und es eskaliert halt an allen Ecken und Enden und es ist hochgradig unterhaltsam.
Hochgradig unterhaltsam?
Ja.
Ich habe noch im Kopf 4D.
Okay, let's wrap up the fart jokes.
Ach echt?
Naja, jetzt nicht Fartjokes, aber schon so.
Ja, du meinst, so weil er sich so da einmal was in den Arsch stecken muss?
Zum
oder
Beispiel.
Hey, das ist witzig, dass ausgerechnet das Ding hier hängen geblieben. Ich finde, für mich ist das Highlight der Jeffrey.
Wer ist Jeffrey?
Jeffrey ist ein Drogencocktail, den Aaron dann auch an einer Stelle unbeabsichtigterweise konsumiert, weil die haben halt so eine Art Joint gebaut, wo sie einfach alles reingeschmissen haben. Und das nennen sie Jeffrey.
Okay.
Und nach dem Jeffrey ist ja auch das Ding mit Stroke the Furry Wall und so, ne, wo er an der Wand steht, die so mit diesem Pelz überzogen ist und dann streichelt er halt einfach völlig Banane die ganze Zeit, um irgendwie runterzukommen, streichelt er so die Wand, während um ihn rum halt alles eskaliert.
Ja, ich erinnere mich.
Weil der Vater von Aldous Snow, der dann eben auch irgendwann auftaucht, der wird gespielt von Cormini.
Cool.
Ja.
Hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ich hatte das nämlich auch nicht mehr auf dem Schirm, mich total gefreut, den zu sehen. Das ist sowieso, also das Line-Up hier ist total krass. Die Freundin, die Aaron Green dann nämlich anfangs noch hat, die aber kaum Zeit für ihn hat, weil sie halt, die arbeitet im Krankenhaus, ist da Assistenzärztin oder, ja, und hat halt wirklich kaum Freizeit, kommt nur nach Hause, um zu pennen und, ja, sieht ihn nur kurz morgens und so. Die Dame wird gespielt von Elizabeth Moss. Ja, und dann die Figur von Rose Byrne, die hat dann eben auch noch so den einen oder anderen Freund. Da ist dann Lars Ulrich auch nochmal, kommt da noch zum Einsatz. Mhm. Aziz Ansari ist dabei. TJ Miller hat auch noch eine kleine Rolle. Kristen Bell ist natürlich an einer Stelle als Sarah Marshall auch wieder zu sehen. Mhm. Kristen Schaal ist dabei. Pharrell Williams hat einen netten kleinen Auftritt. Das ist so geil. Diesem Video, wo er da im Poloshirt ankommt und Sergio zu ihm nur sagt, so, hey, you're one shirt away from Carlton. So, was ist los? Und dann disst er ihn halt zurück und sagt, und der so, ja, aber Alter, so, es muss Gangster aussehen. Der so, immer du mit deinem Gangster, du mit deinem, also, the song is lyrically called I'm Gangster. So, zieh jetzt endlich was an, was Gangster aussieht, Alter, weil du kannst hier nicht im Carlton-Outfit ankommen und einen auf Gangster machen. Mhm. Ja. Deswegen, es gibt ja schon wirklich viele echt lustige Situationen. Und dann, sie ziehen es schon auch ein bisschen konsequent durch mit dieser Figur von Aldous Snow, weil der hat bei Forgetting Sarah Marshall dann schon an einer Stelle diesen Inside You Song performt. Ne, I wanna be inside you. Mhm. Und den singt er hier natürlich wieder. Und ja, noch andere großartige Songs, die übrigens auch in den meisten Fällen Jason Segel geschrieben hat.
Okay.
Der ist ja auch musikalisch ziemlich gut dabei. So bei Forgetting Sarah Marshall spielt er auch mehrfach Klavier, was er auch selbst echt gut kann.
Mhm.
Der ist vielseitig talentiert, ja.
Aber der steht diesmal nicht vor der Kamera, oder?
Nee, der ist hier nur hinter der Kamera.
Mhm.
Ja, so viel dazu, würde ich sagen. Get Him to the Greek, das ist echt, den habe ich jetzt auch schon mal mindestens zum dritten Mal gesehen. Und der ist tatsächlich immer wieder lustig. Das ist schon auch ein geiler Film. Ich meine, der ist auch für Comedy-Verhältnisse echt nicht kurz. Geht eine Stunde 49.
Mhm.
Auch dieser Film ab 12 freigegeben. Das sieht in den Staaten wahrscheinlich auch wieder ein bisschen anders aus. Genremäßig heißt es hier nur Comedy und Music. Na, soll ich was zu den Zahlen? 6,3 auf IMDb. Metascore 65. Das ist also beides tatsächlich schlechter als Forgetting Sarah Marshall, ne?
Mhm.
Spoiler Alert, ich finde ihn besser als Sarah Marshall. Also als Forgetting Sarah Marshall. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 6,3 und vom Publikum 3,5. Alter, der ist überall schlechter. Krass, Letterboxd 2,8. Tja, ich habe mir aufgeschrieben, was er gekostet hat. Klar, machen wir immer. 40 Millionen. Einspielergebnisse hier, über fast 93 Millionen sind das.
Mhm.
Und dann kommen aber nochmal über 32 Millionen von Videosales dazu.
Okay.
Das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Also das war auf jeden Fall guter Erfolg.
Ja, findet man ja nicht immer aufgesplittet, aber klingt so.
Ja.
Und du scheinst heute die Serie fortzusetzen, Filme, die ich nicht so doll fand, aber mir trotzdem ins Regal gestellt habe irgendwann. Weil das wieder
weil
auch so.
Den Ding. Fandst du auch nicht so toll? Nee. Das würde mich interessieren, ob du den bei einer erneuten Sichtung nicht besser findest dann.
Ja, der hat von mir, ein paar Szenen habe ich mir gemerkt, aber der hat von mir auch nur 5,5 gekriegt.
Oh nee, ernsthaft?
Ja, wirklich. Das sind nur 2,5 Sterne bei Letterboxd, genauso viel wie Sarah Marshall. Also,
ey, Jonah Hill macht das hier echt groß, Alter. Ich habe mich so oft wirklich bepisst über den, wie geil der das macht, halt auf dem verschiedensten Zeug zu sein.
Der hatte seine lustigen Momente, definitiv. Aber dann waren auch wieder so viele Rohrkrepierer und viele Momente, wo ich dachte, oh nee, nee, jetzt echt jetzt. War nicht so. War größtenteils nicht mein Humor. Halt nur so vereinzelt.
Okay.
Hat dafür gesorgt, dass ich mir den irgendwann gekauft habe, aber ist jetzt für mich kein Highlight.
Okay.
Das sind so beides Komödien, mit denen du mehr anfangen konntest, Leute.
Also fürs Protokoll, diesen Film hat Jason Segel nicht alleine geschrieben, sondern mit dem Regisseur.
Mhm.
Und der Regisseur hat auch wenn er als Regisseur nur 11 Credits hat, ich meine hier diesen Muppets-Film von 2011, den mochtest du auch, ne?
Von 2011, ja klar, den mochte ich.
Ja, eben. Ja. Und der hat aber als Autor hat der halt auch ein paar Jim Carrey Sachen geschrieben. Der hat hier Dick and Jane hat er geschrieben und der Ja-Sager ist von ihm.
Okay. Get Him to the Greek.
Ja, jetzt du. Tippen, raten.
Ich tippe, du klingst erfreut, deswegen tippe ich auf eine 8.
8,5 sogar.
Sogar 8,5?
Ja, Mann.
Uiuiuiuiui. 3 Punkte Unterschied. Fake Einigungsklingel am Start.
Ey, aber Alter, 5,5 wirklich?
8,5,
boah, das
Alter,
wird der Nummer echt nicht gerecht.
Doch. Also klar, irgendwann eine neue Sichtung, vielleicht korrigiere ich ihn. Texas Chainsaw Massacre war auch nicht bei einer 10 bei der letzten Sichtung.
Ah ja?
Den habe ich noch mit einer 4,5 irgendwie gelockt. Auch der ist gestiegen. Insofern gilt das auch für andere Filme, vielleicht bei einer neuen Sichtung, dass die.
Aber 5,5. That's a disturbing revelation. Das ist deine Antwort.
Pff. I tell you the truth. I'm a little confused by your tactics.
Jeden Film, den ich irgendwie feiere, so 3 Punkte weniger geben, aber wenn ich 3 Punkte weniger geben, ist gleich hier Land unter.
Ja, schon ein bisschen.
Aber what why? Gleich ist Recht für alle.
Ja, aber bei der Komödie kann ich halt nicht verstehen, was dir da, also da muss dir so viel entgangen sein, wenn du da bei 5,5 gelandet bist.
Entgangen vor allen Dingen. Vielleicht sind da Sachen, die mir nicht entgehen, aber die ich nicht lustig finde.
Ja, gut.
Gäbe es noch diese Theorie.
Ja. Alles klar.
Well, I guess I should just shut the fuck up then.
Du kannst ja ein paar böse Kommentare auf meine Letterboxd-Seite hinterlegen, wo ich den Film, ach so, nee, geht ja nicht, wenn ich den Film nicht irgendwie review.
Außerdem hast du doch hier mal voller Stolz erzählt, dass du mich da blockiert hast, oder nicht?
Ja, habe ich ja.
Ja, also da kann ich ja wahrscheinlich nichts kommentieren bei dir.
Stimmt, geht ja gar nicht. Ach, das ist so toll hier.
Boy, I tell you, the internet is a wonderful place. Everybody is so supportive.
Einen von den Supportern habe ich zumindest mal ausgeklingt. Die Richter.
So supportive.
So supportive.
Blockiert hat er mich. Nee, aber das ist ja gut so. Ich habe da hier kein Interesse. Alles fein.
Ja, merk schon. Du hast nirgends Interesse, wo ich irgendwie online unterwegs bin.
Oh, jetzt geht das wieder.
Überall hast du mich blockiert.
So ein Gelaber. Okay, gehen wir nicht wieder darauf ein?
Nee.
Verkünden wir lieber mal das Ergebnis von heute. Das ist 1,5 zu nischt.
Ich fühle mich trotzdem sehr geehrt, dass du mich bei Facebook angenommen hast.
Ist ja gut jetzt.
Dass wir da connected sind.
Das Digga, ist jetzt viel wichtiger, dass wir hier, was das Punkteraten das angeht, wichtig. Das ist überhaupt nicht mehr gut. Dann fein.
Du willst doch nur jetzt rumprallen.
Ich wollte darauf hinweisen, dass es eng wird.
Naja, was heißt eng wird? Ich kann maximal ausgleichen. Ich glaube, wir haben noch eine Folge.
Ach so, nur noch eine jetzt?
Ja. Also,
oha.
Also ein Ausgleich ist möglich.
Ja, dann, aber siehst du, das wäre doch auch schon ein kleiner Sieg. Ein Unentschieden.
Das wäre schon mal ein Fortschritt, ja. Wenn wir mit einem Unentschieden aus der Nummer rausgehen, das hätten wir auch nicht. Hat's auch nicht zu träumen gewagt.
Great job! Yay!
Ja. Ja, ein Unentschieden ist machbar.
Ja, cool.
Gucken wir mal. Ich muss wieder unnötig eng machen. So, ich war ja irgendwie 3 Punkte vorne fast schon irgendwie eine Zeit lang.
Naja.
So leicht. Aber jetzt sind wir bei einem, jetzt sind wir bei einem 15-14 für dich.
Läuft.
Schauen wir mal, ob es noch ein 15-15 wird oder ein 16-14. Zumindest habe ich es knapp gemacht diese Saison, ja.
Ja.
Das muss man mal hier. Musst du schon nie eingestehen, oder?
Digga, wir labern jetzt aber nicht noch so lange, dass wir wieder hier über die nächste halbe Stunde rüberkommen. Da kotzen wieder ein paar Leute.
Ist ja okay, ist ja okay. Ja. Ich sehe schon, du willst Feierabend machen.
Ist das so?
It wasn't weird, it was completely normal.
Wir können auch noch eine halbe Stunde Samples drücken.
Nein, müssen wir nicht. Drück noch einen, der dir gefällt, und dann drücken wir die Outro.
Okay.
I would characterize myself as more horny than stinky.
Sehr gut,
oder?
Gutes Schlusswort. Schön. Outro, bye bye.
Tschüss.
Bewegt Bild-Banausen.